Wir sprechen heute mit Brezel, geboren 1967 unter dem Namen Hartmut Richard Friedrich Ziegler in Wolfhagen, Hessen, Nähe Kassel. Brezel macht eigentlich seit seiner Jugend und bis heute immer Musik. Es gab in seiner Jugend mal eine Psychedelic-Punk-Band namens Haunted Henschel. Solo hat er auch mal Sachen gemacht mit seinem, ich glaube, Fürst ist er nicht. Ziegler war, ist aber ja sein echter Nachname. Dann gab es noch eine Band mit dem schönen Namen Sigmund Freud Experience. Aber so richtig bekannt wurde er als Gründungsmitglied und einer der beiden Hauptpersonen der Band Stereo Total. Kennen, glaube ich, viele unserer Hörenden. Da war er Gitarrist, Keyboarder, hat auch gesungen, zusammen mit seiner Partnerin Françoise Cactus, die 2021 gestorben ist. Die Band war viele Jahre lang total aktiv, war in der ganzen Welt auf Tour, Europa, Amerika, Japan, China, Russland. Aber auch neben Stereo Total hat Brezel schon immer Sachen gemacht, Solo, Musik für Videospiele, Filme vertont, Theaterstücke, Hörspiele produziert, hat Kooperationen mit anderen Künstlern und Bands gemacht, Neo-Angin, Kommande Sonnenmilch, bla bla bla, tausend Sachen. Er spielt alle möglichen Instrumente, Tasteninstrumente, Gitarre, Schlagzeug und erfindet auch manchmal selber Instrumente. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen heute. Brezel produziert auch Musik, macht Sound auch, legt auf. Er hat ein Label namens Verboten in Deutschland, auch ein schöner Name, hat ein Buch veröffentlicht und lebt schon lange und immer noch in Berlin.
Und warum wir mit Brezel sprechen, hat den folgenden Grund. Auf den ersten Blick oder wer Brezel nur so aus der aktuellen Musik kennt, zieht vielleicht nicht sofort eine Verbindung zu Punk, aber wer sich näher mit Brezel beschäftigt, wie er arbeitet, was er wie konsequent praktisch sein ganzes Leben gemacht hat, wie viel DIY Ethos auch in allem den unterschiedlichen Facetten, die sein Leben so ausmacht, durchzieht, erkennt ganz schnell, dass da ganz viel Punk in unserem Sinne, wie wir es verstehen, in Brezel so ruht. Und deshalb finden wir es total spannend, also auch solche Kandidaten wie Brezel hier bei uns in unserer Galerie von Menschen, die irgendwann mal mit Punk in Verbindung gekommen sind, begrüßen zu können. Hallo Brezel.
Hallo. Dankeschön für die freundliche Einführung.
Sehr gerne.
Gerne. Erste Vorfrage mache ich. Ich habe schon gesagt, du warst in sehr vielen Ländern auch unterwegs, hast Musik gemacht. In welchem Land warst du von was besonders beeindruckt?
Naja, also muss ich schon sagen, dass ich mit Françoise, weil die war sowieso immer große Freundin der USA oder sowas. Die hat zwar gesagt, widerliches System, aber es ist es erzeugt so eine Atmosphäre, die den Künsten sehr förderlich ist. Und ihr hat das immer Spaß gemacht, da zu sein. Sie stand besonders auf New Orleans und das war vielleicht auch das Erste, wo wir, als wir uns kennengelernt haben, gemeinsam hingereist sind. Und sie mochte diese lustige Traum-Albtraum-Weltuntergangsstimmung, die da geherrscht hat und was jetzt auch eigentlich weitestgehend verloren ist, aber so vielleicht Anfang der 90er Jahre, als wir da gemeinsam waren, war das wirklich noch so eine Welt, wie ich sie noch nie gesehen habe. Dann gleichzeitig die Musik da, die Musikszene oder die verschiedenen Szenen und also das war schon essentiell und auch die ich weiß nicht, in Berlin habe ich es manchmal so ein bisschen, dass ich denke, ich muss nicht alles kennen. Schon nur durch das, weil es in der Luft liegt, bin ich mit dem Phänomen schon mal in Berührung gekommen und ich muss dazu keine Meinung mehr haben. Ich kenne es irgendwie. Und in dem Moment, aber als ich in den USA war und auch längere Zeit da war, hatte ich ganz oft das Gefühl, okay, die Leute hier, die haben so viel eigentlich nur schon gesehen oder gehört, ohne sich dafür zu interessieren ohne darauf reagieren zu müssen oder danach zu suchen, mir kam das sehr fortschrittlich vor, ja, ganz also so auf so eine ganz fröhliche, unkomplizierte Art und Weise kultiviert und gebildet mit ganz vielen Sachen, ja, das hat mir gut gefallen. Und auf vielen anderen Ebenen auch wieder dachte ich, Mann, ganz schön blöd, aber ich meine, das jetzt so dahingestellt. Ne? Trotzdem, das hat mir so von dir, so viel Musik oder auch ja, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Da natürlich Japan, also wo ich auch immer denke, ich habe so viel von diesem Land immer geträumt oder da schon so viel reinprojiziert, weil mir die japanische Musik so gut gefallen hat, als so eine Art kultureller Hohlspiegel, wo sich Sachen von der ganzen Welt drin spiegeln und die werden so eigenartig dekonstruiert und neu wieder zusammengesetzt, dass ich das immer so ein total lustiges Gedankenspiel fand, in japanischen Filmen oder auch japanischer Musik, das nochmal so nachzuvollziehen, was das eigentlich ist oder wo es herkommt. Und
warst du mit der Band zum ersten Mal in Japan?
Oh ja, ja, ja.
Okay, also vorher nicht irgendwie, sondern sofort als Musiker ja. Mit Stereotal wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube 1997 oder so oder 98 sind wir da auf Tour gewesen, ja. Und dann?
Komm.
Ja, mal vielleicht das dritte Land. Soll ich noch eins aufzählen? Oder
ja, wenn du alles, was so aus dir rauskommt, darf aus dir raus.
Naja, also das war vielleicht auch, hing zusammen mit den Menschen, die ich da auch kennengelernt habe, als wir in den Philippinen waren. Da ich für zwei Filme Musik gemacht und das war jedes Mal mit so einem großen Orchester zusammen. Also ich habe es mehr oder weniger nur aufgenommen und danach zusammengeschnitten aus dem, was wir den Aufnahmen, die wir hatten. Aber das war so, gerade auch, wo wir vorhin über DIY gesprochen haben oder so, oder ihr in eurer Anmoderation, wo ich auch gedacht habe, Mann, es herrscht hier oder der auch vielleicht gerade Carmen de la Cruz, dieser Filmregisseur, mit dem ich zu tun hatte, der operiert außerhalb aller Strukturen oder also so, da gibt's überhaupt gar keinen finanziellen Rückhalt oder sowas. Sein einziges Kapital sind sein Enthusiasmus und auch Menschen, die mit ihm gerne da zusammenarbeiten wollen und dass sie diese unglaubliche Kulisse haben von dieser sehr kaputten, sehr brutalen und aber auch irgendwie sehr farbenprächtigen Stadt Manila, ja. Und da hat mir, von dem habe ich mir auch sehr viel, eigentlich auch in späten Jahren nochmal ganz viel abgeguckt, wie er Sachen macht, ja. Wie er von A nach B kommt, ohne Geld.
Sehr schön. Ich würde gerne zu diesen USA-Erlebnissen noch mal ganz kurz zurück, weil ich fand das geradezu erstaunlich, was du gesagt hast, weil man hört sehr oft von Musikern, wenn die nicht gerade richtig, richtig groß sind, dass das Touren und Auftreten in Amerika wahnsinnig eine wahnsinnige Ochsentour ist, weil sich keiner so richtig um die Bands kümmert. Teilweise musst du sogar noch dafür bezahlen, wenn du irgendwo auftreten darfst. Irgendwie, wenn du nicht gerade so an der West- und Ostküste spielst, dass dann auch eine große musikalische Ignoranz bei Menschen da ist. So kam das bisher bei mir irgendwie so an. Deshalb finde ich das spannend, dass du sagst, dass ihr das so als angenehm empfunden habt.
Ich habe es völlig anders erlebt. Also wir sind auch in den 90er Jahren zum ersten Mal, also wir waren eben da in New Orleans, das waren in den frühen 90ern, da waren wir aber mehr so als, wir hatten da so ein kleines Gartenhaus, in dem wir wohnen konnten und sind dann so zweimal für längere Zeit einfach da geblieben.
Habt ihr da nicht auch die ersten Aufnahmen gemacht?
Genau, ja. Und das war noch mehr spielerisch oder sowas. Also ich habe das alles als großes Abenteuer wahrgenommen. Und das zweite Mal, das war dann vielleicht 1998 oder 99, da hatte sich so ein Befreundeter, der war hier in Berlin, DJ, der ist dann umgezogen nach New York und hat gesagt, er hätte uns eine kleine Tour zusammen gebucht. Und dann sind wir nach New York gegangen, dann haben wir in diesem Other Music Schallplattenladen gespielt, eine Woche lang hatten wir jeden Tag ein Konzert, sind wir irgendwo hingefahren, war ganz lustig. Und da habe ich das auch lieben gelernt, wie vielleicht war es auch ungewöhnlich, wir auch mit so vielleicht dem Dilettantismus, den wir auch gar nicht versucht haben zu verbergen, waren wir da vielleicht so eine ungewöhnliche Erscheinung oder sowas. Aber es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das gerade so eine Zeit war, wo denjenigen, die zum Konzert gekommen sind, dass die auch so eine Spaß daran hatten, was zu sehen, was anders ist.
Mhm. Ja. Gut, das war Vorfrage Nummer 1. Vorfrage Nummer 2. Ich muss übrigens gleich sagen, Jobs, es gibt noch eine 2,5, also ja, bevor es richtig los.
Man kann sich auf nichts mehr verlassen.
Nee, heutzutage.
Ja, Brezel, gut.
Ja.
Ein bisschen Metasicht jetzt auf dein ganzes Leben in der Vorschau. Wir haben es eben schon gesagt, du hast praktisch dein ganzes Leben der Musik gewidmet. Oder
ich würde eher Kunst sagen.
Oder Kunst, sagen wir, wie wir es auch immer bezeichnen wollen. Ja. Also, gab es Momente, in denen du jemals an deinem Weg gezweifelt hast?
Wäre ich doch mal Bankkaufmann geworden.
Ja, oder Versicherungsvertreter oder Architekt oder na, Richter. Klar.
Das denke ich jeden Tag. Also ich meine, aber ich bin Kind der genialen Dilettanten sozusagen. Als ich davon als Teenager gehört habe, habe ich das falsch verstanden. Das ist ja mehr als eine Kunstrichtung gewesen oder sowas. Ich habe es aber direkt als Handlungsanweisung aufgefasst oder sowas. Also im Grunde genommen, dass ich durch Selbstermächtigung alles machen kann. Und deswegen sehe ich eine Bank, dann denke ich, ich wäre auch ein fantastischer Schalterbeamter. Ich würde mich darum kümmern. Ich würde hier, bitteschön. Also ich denke, ich kann alles machen oder sowas. Ich würde es sogar bis zu einem bestimmten Punkt mit Freude machen. Und ich würde auch manche Sachen wahrscheinlich sogar besser machen, wenn ich Verkehrsminister wäre, und manche Sachen wahrscheinlich nicht so gut, weil ich einfach nur Chaos einbringen würde. Aber ich denke grundsätzlich, dass mir, dass ich jeden Beruf mit einer gewissen Freude und Überzeugung ausüben könnte. Ja, wahrscheinlich nicht so.
Da muss ich gleich jetzt mal nachhaken. Welchen Beruf glaubst du, könntest du, oder welche drei Berufe glaubst du, ja, könntest du am besten faken?
Ich könnte wahnsinnig gut ein Fahrer sein. Und ich könnte.
Ein Fahrer? Du meinst so ein Chauffeur?
Nein, ein Pfarrer, so ein Typ, der in der Kirche auf der Kanzel steht.
Ah, ein Pfarrer.
Dann sind die ein paar Seiten
von der Kirche raus.
Ja, da hätte ich auch, wäre mir jetzt bei dir auch als allererstes eingefallen. Okay, Pfarrer.
Den Leuten so mit ihrer Spiritualität und ihrem Glauben beraten kann ich gerne machen.
Aber andererseits, ohne Scheiß, so eine gute Predigt, das hat was. Da sitzen ja Leute, hören zu und du kannst eigentlich eher überreden, über was du willst, mehr oder weniger, ja, ne? Der ganze Quatsch drumherum finde ich okay, aber ich meine, ich bin natürlich auch super selten in Kirchen, aber.
Wieso, moin? Findest du das einmal in der Woche in die Kirche gehen, findest du selten?
Das ist für mich super selten. Okay, Pfarrer Nummer eins.
Ich könnte sehr gut ein Busfahrer sein.
Ja, gut, da muss man nicht so richtig viel faken.
Okay, na gut. Ach so, nee, was ich faken soll. Ah, na klar. Also faken, das könnte ich. Ich könnte sehr, sehr, also schon, also da müsste ich wahrscheinlich auch Musiker aufzählen. Ne? Weil
das nein, komm, das ist jetzt.
Ah, nein, aber ihr seid.
Nee, so einfach lassen will ich da jetzt nicht raus. Nee, also sowas, okay. Ich meine jetzt sowas wie faken, sowas
Pfarrer
wie.
Pfarrer ist okay, finde ich.
Pfarrer ist okay, aber sowas wie Polizist oder wie Arzt.
Also ich glaube, so eine Arzt jetzt, da hätte ich Schwierigkeiten. Also Menschen aufschneiden oder das wäre mir schwierig. Aber ich glaube, dass ich zumindest so, also dass diese Ärzte, die sich meistens an ihrem Schreibtisch rumlümmeln und so mit dir sprechen, das könnte ich sehr, sehr gut machen. Und ich könnte auch bis zu einem weiten Punkt sehr überzeugend auf meine Patientinnen. Das könnte ich. Und auch so, glaube wahrscheinlich therapeutische Tätigkeit könnte ich alles machen. Ne? Ich könnte auch und auch selbst massieren könnte ich, also
stimmt.
Und ich habe so ganz ich kann es nämlich auch schon bezeugen, weil ich manchmal in Notsituationen so suggestiv Leuten so versucht habe, die zu beruhigen, gesagt habe, ich kenne mich aus mit Medizin, ich kenne mich aus mit Krankheit, ich kenne mich aus mit deinem Körper, warte, ich helfe dir oder sowas. Und das ist dann auch
Miete, ne? Ja. Na? Die halbe Miete auf jeden
Absolut,
Fall.
Das konnte ich einigermaßen überzeugend machen. Und ich hatte manchmal früher so einen Kumpel beobachtet, der hat immer so Leute gepflegt, die auf der Straße gewohnt haben. Und ich habe so ein bisschen gesehen, was er gemacht hat. Also so zumindest so jemanden beruhigen und auf einfache Art und Weise erstmal verarzten, das könnte ich. Und wahrscheinlich würde ich mir jetzt einen Titel erschleichen und so weiter. Dann würde ich eine ganze Zeit lang durchhalten, bevor es auffällt.
Gut.
Sehr gut. Soll ich noch einen dritten Beruf auswählen?
Ja, natürlich. Ja, jetzt den die ersten beiden haben wir dir ja praktisch in den Mund gelegt.
Ach so, ja, gut. Also ich könnte, also ich könnte ganz gut Fremdenführer sein.
Auch wenn du noch irgendwo noch nie gewesen bist.
Ah, ja, genau.
Absolut, ja. Also so, ich habe manchmal schon so angefangen zu reden oder sowas, wenn die Kinder von irgendjemand da waren und ich sollte mit denen einen kleinen Spaziergang, habe ich denen alles erzählt, was es hier zu sehen, aber das ähnlich würde ich dann auch. Also ich musste auch meinen, Imagination vertrauen, aber so, ich würde dann schon, glaube ich, eine ganz halbwegs interessante Führung zusammenkriegen, ohne das jetzt zu wissen, wo ich bin oder was die historischen Zusammenhänge sind.
Ja, ist eine große Kunst. Finde ich gut.
Ich finde übrigens, wo wir gerade über auch diese Arztgeschichte gesprochen haben, ne, und wo du sagst, also aufschneiden, da hört es dann vielleicht auf. Aber das gibt ja Leute so, ne? Also diese HochstaplerInnen, ich glaube, ehrlich gesagt meistens Typen, die einfach irgendwie dann opten, sie sind Arzt und arbeiten jahrelang in irgendwelchen Kliniken. Ich finde das ultra crazy und irgendwie auch faszinierend.
Ja, also ich muss aber. Da
passiert ja oft nichts richtig Schlimmes, glaube ich.
Meistens so, ne? Also, zumindest, meistens aber.
So jahrelang vor sich hin.
Ja, oder andersrum, also dass ich bei manchen Ärzten, die ich kennengelernt habe, gedacht habe, okay, der ist unfähig, also schon auf, ja,
genau, auf
skandalöse, dramatische, kriminelle Art und Weise Fehlbesetzung in dem Beruf, obwohl sie vielleicht mal irgendwann das studiert haben und auch die Legitimation haben, aber trotzdem war ich entsetzt, also vor allen Dingen jetzt natürlich, als ich intensiv und lange damit zu tun hatte durch Françoise Krankheit, habe ich echt einige gedacht, ich komme nochmal zurück und breche dir die Knochen. Weil ich so sauer war über,
Aber hab gute Antwort. Gute Antwort. Jetzt kommt die Vorfrage 2,5. Wo kommt der eigentlich der Name Brezel her?
Das habe ich als Teenager mir auch gesucht. Ich wollte gerne einen Künstlernamen haben, der mich davor bewahrt, jemals im Feuilleton genannt zu werden, weil er einfach zu...
Hat nicht geklappt, Brezel.
Was?
Hat nicht geklappt.
Aber auf jeden Fall, ich hatte mir einen ganzen Zettel voller Möglichkeiten geschrieben und es gab, was diese Namen, der rote Faden war, dass es immer eine erschreckende und eine lächerliche Komponente gab. Und dann habe ich Brezel Göring einfach dann... Warum, weiß ich auch nicht. Jetzt denke ich mal, ich hätte ja auch was anderes nehmen können, aber jetzt ist es egal. Ne? Damals fand ich meinen bürgerlichen Namen so oll, dass ich dachte so, also wirklich, nee, das nicht. Ne?
Okay.
Und hart und mutig ist auch, glaube ich, so die beiden Charaktereigenschaften, die ich am wenigsten habe. Ne? Also die, oder nicht am wenigsten, aber jetzt nicht die, die mir vordringlich einfallen würden, wenn ich in den Spiegel gucke.
Ja, okay. Aber das Brezel ist ja sowas, Brezel ist ja schon ein sehr sympathisches Salzgebäck, so, ne?
Das stimmt, im weitesten Sinne, ja.
Ja, oder Laugen, was gibt's noch als Brezeln? Gibt's ja so Salz, so diese gebogenen Salzstangen und Laugenbrezeln. Oh. Das sind ja die meisten Brezeln, so, ne?
Ja.
Übrigens noch ein letztes Wort zu deiner Antwort eben. Ich finde ja, Jobs, auch weil du es gesagt hast, so dieser Beruf des Hochstaplers als solche ist so ein bisschen nicht mehr en vogue, oder? Ich glaube, war das nicht früher häufiger, so dieses Hochstapler sein?
Ich glaube, das hat auch das, ich kann mir vorstellen, dass das Internet das ein bisschen schwerer gemacht hat, dass du Leute einfach googeln kannst und sowas alles. Andererseits Photoshop natürlich einfacher geworden, dass du irgendwelche Abschlüsse faken kannst.
Ja.
Es gibt spektakuläre Fälle auf jeden Fall.
Ja. Also sagen wir mal, von meiner niedrigen Moral her wäre ich der geborene Hochstapler oder sowas.
Ja, glaube ich dir.
Meine Wahrnehmung ist manchmal so nebelig, dass ich auch mit so wenig zufrieden bin oder mich auch so leicht blenden lasse, dass ich manchmal vielleicht dann versucht wäre, davon auszugehen, dass Menschen, die ich täuschen will, genauso schlecht hingucken wie ich und dann und darüber würde ich früher oder später stolpern. Deswegen, den Beruf des Hochstaplers, den könnte ich wirklich nur faken, den könnte ich nicht in Wirklichkeit
ausmachen. Aber wo du gerade gesagt hast, hast du so eine niedrige Moral? Ich meine, wir reden jetzt hier zwar gerade erst 10 Minuten, du wirkst so wie ein Mensch, der so wahnsinnig warmherzig ist. Ich hätte dich jetzt so spontan, also vielleicht revidiere ich das, wenn wir hier fertig sind, aber spontan hätte ich dich jetzt nicht so als ein Mensch mit einer niedrigen Moral eingeschätzt.
Nee, aber ich meine damit, dass ich, also mit Moral meine ich jetzt auch so vielleicht Legalität und Illegalität, also dass ich oder Krankheit und Gesundheit, so wie jemand 1969 homosexuell war und dann denkt, dass ich hoch, gestern war ich noch geisteskrank und heute bin ich gesund oder was, weil ich
gesetzt habe. Ach so, okay.
Also so, dass ich, und so gibt's ja bei Tausenden von, so plötzlich ist es legal, also gestern war ich kriminell oder, also so, dass ich so denke, ich glaube erstmal überhaupt nicht an Gesetzesvorgaben oder okay. sowas.
Na gut, das ist total legitim. Gut.
Rätsel.
Ja.
Wann kam Punk in dein Leben?
Punk?
Und in welcher Form?
Punk ist, glaube ich, so richtig mir, also ich habe zum ersten Mal was gesehen, als meine Schwester so eine Bravo-Zeitschrift hatte, wo The Sex Pistols dann abgebildet waren, mal das erste Mal gehört.
Da warst du wie alt, so ungefähr?
Weiß ich nicht, ich glaube, da muss ich so vielleicht 10 gewesen sein oder sowas. Mhm.
Das wird ja in der 70er gewesen sein wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und du bist 67 geboren, ja, 10, 11 wird dann wahrscheinlich
passen. Mal, ja. Also ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber es gab so einen, oder vielleicht 11 oder sowas. Und dann, also in mein Leben reingekommen ist es, als ich dann Leute kannte, die auch so rumgelaufen sind. Und Leute kannte, die sowas gehört haben von meinen Kumpels oder Bekannten oder Schulfreunden oder Freundinnen und dann aber auch eigentlich, weil die Zeit schon fortgeschritten war, sofort ganz viel andere subversive Musik mitgehört habe oder subkulturelle Musik mitgehört habe und dann gar nicht mal unbedingt so diese kulturelle Stunde Null, von der viele Leute sprechen, in dem Moment, als Punk in ihr Leben gekommen ist, das habe ich zwar in gewisser Hinsicht auch gehabt, dass ich in so einen Stapel Platten genommen habe und in die Mülltonne geworfen habe und gesagt habe, okay, das nicht mehr. Aber gleichzeitig ist es jetzt nicht, sage ich mal, jetzt nicht Sex Pistols gewesen, sondern es ist gleich so dann so ein, ist ein bisschen später gewesen, ist gleich das ganze Spektrum gewesen mit.
Was waren denn so ganz frühe Lieblingsbands oder KünstlerInnen von dir?
Also was mich schon total beeindruckt hat, was ich auch am Anfang echt nur aus Erzählung kannte, das war Robin Crystal. Wo ich auch total verblüfft war, das irgendwann zu hören. Dann habe ich total gerne zum Beispiel auch so Synthie-Pop-Musik gehört. Dann habe ich schon die klassischen Punk-Bands auch gerne gehört, die 77er-Punk-Bands, aber dann auch kann ich mich erinnern, dass ich, als ich Velvet Underground zum ersten Mal gehört habe, total wie versteinert war oder sowas, was das für ein irres Hörerlebnis war und dann aber auch gleichzeitig sowas wie Dead Kennedys oder sowas, wo ich so gedacht habe, was für eine geniale Art von Popmusik oder sowas, also so eine Art von mitreißend und dreckig zugleich, also so, das weiß ich jetzt nicht, ja, das, in welcher Reihenfolge das kam, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber es hat sich so.
Waren auch so Bands wie Birthday Party oder Psychic TV was für dich?
Also Psychic TV habe ich dann irgendwann auch mitgekriegt. Fand ich auch, hat ein Freund von mir diese Platte, das hat mir auch gut gefallen. Und Birthday Party habe ich viel, viel später erst kennengelernt. Das war vielleicht eher so 1985 schon oder sowas. Ja. Also von den von diesen frühen Bands, also für mich frühere Bands, also es ist auch ganz vieles, ich kann mir aber erinnern, dass ich gar nicht so viel Platten hatte, sondern viel mehr Kassetten aufgenommen habe bei Freunden. Klar. Und dass ich auch ganz viel so dass wir auch manchmal Musik gemacht haben und irgendwann gab es dieses kleine Casio, dieses was von Trio benutzte. Und dann habe ich so, weil ich so vielleicht auch vorher gelernt hatte auf diesem Klavier, bin ich so abgefahren darauf, dass es das normales Klavierspiel nicht mehr möglich ist. Also so, dass man im Grunde genommen für ein Musikinstrument neue neue Kunstfertigkeiten entwickeln muss, um da überhaupt was raus, das rauszuholen. Und das ist so, also so ein Ausdruck von Individualität ist, dass man was für Musik benutzen kann, was eigentlich dafür nicht gedacht ist oder wo ein Profi sagen würde, okay, das nicht, das ist für Kinder.
Gab es lokale Bands irgendwie? Also wo genau bist du in Teenage-Jahren aufgewachsen?
Das hieß Wolfhagen, das war so vielleicht 30 Kilometer von Kassel entfernt. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, also ich habe so das Gefühl gehabt, also da gab es zwar irgendwelche Bands, die vielleicht so welche, die The Rolling Stones nachgespielt haben.
Und, okay, aber für dich nichts irgendwie Prägendes gewesen?
Nein, aber so ich und meine Freunde kann ich mich erinnern, dass wir immer in einem Keller uns getroffen haben und da Musik gemacht hatten mit den Instrumenten, die wir hatten. Und irgendwann kann ich mich auch erinnern, dass wir mal in Kassel, nach Kassel gefahren sind und da gab es so eine, wie sich das ergeben hat, ist mir heute schleierhaft, aber gab es auf jeden Fall, war so eine Galerie und da war so ein Festival mit ganz vielen Bands, also so Leute, die viel älter waren als wir und die das ernst gemeint haben. Hier kann ich mich erinnern, dass wir mit so einem Synthesizer und so einer Gitarre aufgetreten sind und dann so auch gespielt haben, ja.
Mhm. Und, machen wir noch mal einen Schritt zurück zur Kindheit vom kleinen Brezel, als er noch nicht Brezel hieß, sondern noch Hartmut Richard. Mhm. Wir haben gerade schon gesagt, oder du bist geboren in Wolfhagen und irgendwann später dann wie war der andere Ort?
Hofgeismar hast du gewohnt?
Hofgeismar nämlich. Da habe ich eine persönliche Connection drin, weil mein Onkel da Zahnarzt in Hofgeismar war.
Ja.
Wie haben wir uns deine Kindheit vorzustellen? Warst du Einzelkind?
Schwester gab es da mal ja
schon. Schwester, genau.
Mindestens eine.
Oh ja, es gab eine Schwester und einen Bruder. Die waren ein dickes Stück älter als ich und die waren irgendwann auch schon weg von meinen Eltern. Also so, ich kann mich erinnern schon, dass ich relativ viel alleine gewesen bin. Dass ich aber andererseits, es gab von meinem Bruder zum Beispiel, er hatte viele Platten, meine Schwester auch oder sowas, also so diese Lieder aus den 70s, die habe ich bei denen sozusagen hören können oder sowas oder so. Vielleicht mein Bruder hatte eher einen seriösen Musikgeschmack mit Progrock und
was so Jazz angesagt war.
Und meine Schwester eher so vielleicht so ein hat sich eher für so Lieder interessiert, die schön zu hören sind. Und ich weiß, dass meine Schwester hatte irgendwann, da hat sie noch bei uns gewohnt, hatte sie dann irgendwann so einen Freund und der hatte vielleicht sowas wie eine Wohnung. Ich glaube, der war es im Internat und hatte irgendwie wohnten die dann plötzlich hatten die so eine AWG und ich bin da gerne hingegangen, wo die alle viel älter waren als ich, aber da gab es ein Schlagzeug und ich hatte dann also so irgendwie meine Eltern haben mir immer Unterricht gegeben, also erst gab's Flöte spielen, dann Klavier, dann habe ich Schlagzeug schließlich irgendwann gespielt und da bin ich da oft hingegangen und habe da geübt und das waren eigentlich immer so die Musik heute, wenn ich drüber nachdenke, grauenhaft oder sowas. Also ganz andere, vollkommen anderes, das war halt so das Fluidum oder sowas, was alles da war.
Das heißt aber, Musik hat auch bei dir, also in der Familie schon eine Rolle gespielt.
Oh ja, die waren alle sehr musikalisch. Also leider alle in meiner Familie diese schlimme Behinderung, dass sie gerne klassische Musik hören und, ich bin der Einzige, der davon Zahnschmerzen und Nackenstarre kriegt, aber die haben das gerne gehört und mein Vater war aber besessen davon und die haben auch alle irgendein Instrument gespielt, also mit sehr viel mehr
Vollendung. Aber gab es auch so Hausmusik auch bei euch und sowas, dass ihr alle zusammen was gemacht habt? Oder?
Also das ehrlich gesagt nicht so sehr, aber mein Vater hat so oft auf dem Klavier gespielt, halt sowas. Das gab's und die haben auch andere, die haben dann halt ihr Instrument geübt, aber so dieses, das ist niemals so institutionalisiert worden. Mhm. Vielleicht haben sie es mit anderen gemacht, aber nicht mit mir.
Akademiker, deine Eltern?
Schon so ein bisschen, ja. Und mein Vater war Rechtsanwalt und hat so, ja, der war schon einigermaßen interessiert, aber jetzt bildungsbürgerlich, sondern der war wirklich interessiert. Das hat ihm Spaß gemacht und hat viel gelesen und hat sich für wirklich so, ich kann mich auch erinnern, irgendwann, da war ich noch Kind, da hatte der so eine, so wo die sich so gegenseitig Theaterstücke vorgelesen haben oder sowas. Also das war so ihre Feierabend-Amüsement. Naja, haben sie halt gemacht.
Was haben die denn gesagt, als du mit dieser subversiven Musik angekommen bist? Kam das gut an oder
eher nicht? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht richtig erinnern, aber ich glaube, dass meine Eltern ab einem gewissen Zeitpunkt aufgehört haben, mir eine Richtung zu zeigen oder sowas, sondern dass mein Vater eher noch so gedacht hat, okay, er versucht noch sowas so Mögliches oder so. Ich kann mich erinnern, dass er mich so angemeldet hat zu einem zu verschiedenen Kursen oder sowas. Ich bin dann hingegangen, habe dann gelernt, wie du Fotografien entwickelst und vergrößerst oder wie ich, also so er hat mich, ich kann mich erinnern, das war so eine ganze Serie. Also er hat mir versucht noch irgend, dass ich irgendwas lerne oder so.
Vernünftiges sowas. Hobby.
Ja, also keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl auch zum Beispiel, dass ich als ich
aber jetzt mal so Fotos selber entwickeln, das ist jetzt nicht der schlechteste Kurs, ne?
Also nein, er hatte gute Ideen. Er hat, hat mir auch gesagt, gehst du diesem Theater zur Oper in Kassel, da war ich noch auf der Schule und Innenhof Geismar, da hat er gesagt, geh zu diesem Ding und frag da am Bühneneingang und dann fragst du dich hoch zur technischen Abteilung und du fragst, ob du da so ein, wie so eine Art Praktikum oder Volontariat machen kannst. Sagt er, okay, mache ich. Und so war total gut, war ich da drin oder sowas. Dann hatte ich so einen kleinen Job da, habe Geld verdient, hatte dann auch irgend so irgendeine eigene Wohnung da in Kassel, weil ich, ja. Und da hatte er mich sozusagen reingeschickt. Und
Das klingt so, als wenn die Erziehung mit großer Obacht, aber mit weniger Strenge ausgeübt worden ist. Habe ich das so richtig verstanden?
Oh ja, die hatten sich große Mühe mit meinen älteren Geschwistern gegeben, streng zu sein. Aber bei mir war es auch vielleicht so, dass sie da abgerutscht sind mit ihren, also vielleicht war es ihnen auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen egal und auch vielleicht haben sie auch gemerkt, dass so ich nicht so richtig das aus dem Material gemacht bin, um so konventionelle Abschlüsse und Bildung und sowas zu durchlaufen, dass es so ein bisschen vielleicht so auf irgendwas nicht so ganz Vorhersehbares hinausläuft.
Die aber Grenzen werden ja im Zweifelsfall auch von den älteren Geschwistern schon mal so ein bisschen ausgereizt, ne? Also ja. Ich glaube, dass das
manchmal ja, aber ja, manchmal
das,
nicht so, ne?
Manchmal auch nicht, das stimmt. Ja. Die scheinen ja ein bisschen ja. Nicht ganz so aus der Form gefallen zu sein.
Oh nein! Also Hund und Haus und Kinder und Mann und Auto gehört? Und alles da. Ja, nein. Ich meine, das ist auch immer Neigung, weißt du? Manche Leute
natürlich. Mögen
genau diesen Lebensstil.
Absolut, klar. Ja.
Aber gibt es trotz allem Eigenschaften, die du jetzt hast oder Werte, die du jetzt für dich als wichtig empfindest, die du eindeutig auf die Erziehung deiner Eltern so zurückführen kannst?
Na klar, ja. Also so, ich hab mir immer noch Redewendungen von meinem Vater gemerkt oder sowas und wende die öfter an oder sowas. Und ich weiß auch so, dass so diese Art von so ganz ganz nett und ganz lustig und, oder so fröhlich und einigermaßen verlässlich oder sowas, dass das ziemlich, also das, obwohl ich nicht so verlässlich bin wie mein Vater und nicht so, aber trotzdem, das so, das beeinflusst mich, na klar. Und auch so diese manchmal denke ich so verträumte, auch manche Realitäten verweigernde Art meiner Mutter, dass mich das auch beeinflusst hat, ja. Also bestimmt nicht so, wie sie sich das gedacht und gewünscht haben, aber irgendwie schon. Ja, hab mir was von denen abgeguckt, ziemlich viel sogar, ja.
Wie warst du denn in der Schule? So ein bisschen klingt es jetzt schon da so zwischen den Zeilen raus, dass du jetzt nicht gerade ein Einserschüler warst.
Ach, glaube ich, ja. Ich meine, manchmal war ich ganz gut, aber manchmal habe ich, glaube ich, auch echt so viel zum Fenster rausgeguckt. Und dann, glaube ich, irgendwann hatte ich auch mal so falschen Freunde, war auch nicht so gut. Irgendwann habe ich da auch mal die Schule gewechselt und dann irgendwann war ich halt fertig mit der Schule, ja.
Das aber heißt, Schulabschluss hast du komplett?
Abitur? Ja, oder habe ich gemacht.
Okay.
Gut. Hätte ja auch anders laufen können, dass wir wollen das jetzt ja nur sicher gehen.
Nein, hätte auch anders laufen können. Ja, also jetzt denke ich mir auch, hey, wie ist denn das noch zustande gekommen, ehrlich gesagt. Ich kann es mir nicht so ganz... Also wenn ich jetzt auch gerade manchmal Teenager beobachte, wie die straucheln oder sowas oder wie schwer denen das fällt, ey, jeden Morgen aufzustehen, dahin zu gehen, sich mit diesen ganzen auszusetzen oder sowas, wie da denke ich, es ist ein Wunder, dass ich das habe, ja, das ist ein Wunder.
Gab es denn irgendwann, du hast ja gerade schon gesagt, dass du da mit verschiedenen Leuten sehr früh so zusammen abgehangen hast und ihr habt dann alle mögliche Musik gemacht. Gab es da, wo du da in Hofgeismar oder wo auch immer du dann da gerade warst, gab es da irgend so eine Art von Szene, in der du so drin warst? Oder
es war dann eigentlich eher
was waren Kassel, das so für Gestalten?
Ja, keine Ahnung, es waren schon Leute, die hatte so ein paar Freunde, die vor allen Dingen, das ging über Musik oder zusammen Zeit verbringen oder das und ich hatte auch so ein paar Freundinnen, die kamen aus anderen Städten oder sowas, die sind dann, also ich kann mich immer erinnern, dass die zu mir gekommen sind, bei mir übernachtet oder wir dahin gegangen sind oder sowas. Ja, es war so eher wie, also das war ganz schön ländlich, da wo ich herkomme. Und dann in Kassel kann ich mich erinnern, da gab es richtig schon, da gab es Bands und da gab es Auftrittsmöglichkeiten und da gab es...
Wann bist du da hingezogen? Von welchem Jahr sprechen wir ungefähr?
Ich weiß nicht, das ging so fließend, weil ich war dann, meine Eltern waren in Wolfhagen, ich bin zur Hofgeismar-Schule gefahren, das war schon mal so 30 Kilometer weg, dann bin ich von da aus nach Kassel getrampt nachmittags und hatte da so eine Freundin und bei der ich dann auch oft, also bei ihren Eltern irgendwie damit geschlafen oder da gegessen oder da geblieben und so war das also bloß so um 85 rum oder was, um 86.
So, das heißt, da warst du so 16, 17, 15, 16, ja, 17 mal, den Dreh.
Also während der Schulzeit dann noch, offensichtlich.
Ja, genau. Während der Schule, ja.
In dieser Zeit haben ja auch durchaus so Subkulturen schon eine größere Rolle gespielt und wie hat Christoph schon ein bisschen auch so Szene-Zugehörigkeit potenzieller gefragt. Wie hättest du dich denn damals definiert? Hättest du gesagt, ich bin Punk oder ich bin irgendwie irgendwas anderes oder hat das überhaupt keine Rolle für dich gespielt?
Ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel drüber nachgedacht. Also ich habe schon, gedacht, eher jetzt so richtig so klassisch Punk mit karierter Hose und der Frisur wahrscheinlich nicht. Oder aber irgendwas trotzdem natürlich sehr stark, sagen wir mal, mir war das schon klar, dass das der Grund ist, weshalb es elektrisches Licht gibt. Aber weiß ich nicht. Also vielleicht war es bei mir gar nicht so genau definiert und war auch nicht notwendig. Ja. Und die Dinge sind auch für mich so schnell passiert, dass ich so so kam mir das damals vor, dass ich so wie heißt diese Krankheit ADHS oder sowas? Wenn das manchmal Leute für eine kurze Zeit haben, aber umgedreht, nicht, dass sie so viel ausdrücken wollen, sondern dass sie so viel konsumieren und aufnehmen wollen oder sowas. Also, dass ich sowas eine Zeit lang hatte, dass ich so viel entdeckt habe oder so viele Einflüsse plötzlich auf mich eingeflossen sind, ja.
Wo kamen die denn alle her überhaupt?
Alles nur von Freunden. Ich habe die alle als Trüffelschweine missbraucht. Ich glaube, ich habe selber nie mir irgendwie gedacht, ich will diese Musik haben, ich suche jetzt danach, sondern ich habe sie immer woanders gefunden, ja.
Und wo hatten, also jetzt nochmal zurück dazu, von welcher Musik reden wir denn da? Oder sind das die Bands, die du eben so genannt hast, Velvet Underground und sowas? Oder was war das, was da so zu dir hingeschwemmt ist oder was du so abgesogen hast von anderen?
Alles eigentlich. Also so, da hatte Leute, die Punk gehört haben, die Industrial gehört haben, als das dann erfunden war. Also die ist ja vielleicht auch am Anfang noch anders. Oder es gab auch so, vielleicht das war noch nicht, das war alles auch noch nicht so, so ausdefiniert, aber vieles, was ich so vielleicht als so, was jetzt vielleicht so als New Wave war oder auch so vielleicht, was jetzt so als Postpunk bezeichnet wird, also so diese ganzen Sachen gab es. Ich habe es mir sehr viel angehört und sehr viel bei anderen Leuten Kassetten aufgenommen und auch mir sehr viel Geschichten angehört von Leuten, die, wo ich nicht mal weiß, wo ihre Quellen direkt gewesen sind oder sowas. Und sogar in, ich habe Jahre später nochmal irgendwann mit so einem Kumpel getroffen und der hat mir dann gesagt, ja, und der, er hat dann jetzt nämlich rausgefunden, woher der eine das alles damals wusste, da hätte es so eine Bücherreihe gegeben und da hätte das alles drin gestanden. Ich weiß nicht, wie diese Bücher hießen haben sollen oder sowas, aber ich meine, die Informationslage war spärlich, aber trotzdem ist klar. Wusste ich irgendwann erstaunlich viele Anekdoten über Musik oder sowas und konnte mir einen Reim drauf machen.
Was gab es denn für frühe Konzerte, die dich irgendwie bewegt haben?
Tonsteine Scherben, habe ich mal irgendwann
gesehen. In Kassel?
Ja, die haben auf dem Stadtfest gespielt, in der Fußgängerzone.
Oha.
Und da gab es erst kam Schröders Roadshow.
Natürlich.
Und dann kam Icy Gulp, das war so ein Clown.
Natürlich, ja, kenne ich auch noch.
Scherze gemacht und dann kam, das war auch echt so eine winzige Bühne, war ganz lustig, ganz, ganz hinreißend. Rio Reiser lag vorne so auf der Bühne aufgestützt und hat dann so dieses, ich habe geträumt, hinterher vorbei, du warst hier. Mhm. Und dann setzte die Band ein, also furchtbaren Sound hatten die, so fast so was Sakrales oder sowas mit so Synthesizern und Klavier, aber wahnsinnig gut, total gut. Der Typ hat mich vollkommen überzeugt, ja. Das zum Beispiel. Ja.
Und dann so kleineren Sachen? Nicht alles Stadtfest? Bei Kassel ging ja schon einiges auch, ne, in der Zeit.
Ja, ich habe auch mal irgendwann Tote Hosen gesehen, wo sich dann noch mit jemandem im Publikum geprügelt haben, wo ich auch nur dachte, was ist denn hier los? Und ich habe kleinere Sachen. Ich habe zum Beispiel mal weiß ich nicht, es gab immer diese Diskothek Treibhaus, da haben ganz viele Sachen gespielt und so Bands auch, die so da durchgezogen sind und ich muss mal überlegen, was ich da gesehen habe, was gab es denn da? Bei manchen bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich es gesehen habe oder ob wir so viel drüber geredet haben, dass ich jetzt mir manchmal einbilde, ich habe es gesehen. Also zumindest.
Fair enough, würde ich sagen.
Ich kann mich erinnern, dass da Trio gespielt haben und dass ich bin der Meinung, ich bin nicht da gewesen, aber mein Freund, der da gewesen ist, der hat mir das so intensiv in jedem Detail erzählt, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt meines Lebens als wäre ich da gewesen, konnte ich ihm von dem Konzert mit allen Einzelheiten berichten, der Tischtennisplatte und dem, ja.
Sag mal, hat in der Zeit Politik irgendwie eine Rolle in deinem Leben gespielt?
Ja, ich habe mich immer schon als anarchistisch betrachtet und soweit ich das wusste und als linksradikal, auch wenn ich nicht wirklich politisiert war oder viele Sachen nicht durchdacht hat oder keine Ahnung, aber ich habe mich so keine Ahnung hatte, aber ich habe mich damit identifiziert, ja. Und ich habe auch in Wolfhagen politische Parolen hingesprüht und doch. Also richtig muss ich sagen, ist das erst eigentlich in Berlin gekommen, wo ich richtig in besetzten Häusern gewohnt habe. Auf Demos gegangen bin und Scheiben eingeschmissen habe und so.
Aber hoffentlich nur eigene.
Was?
Hoffentlich nur eigene.
Nein. Wir hatten an unserem Haus dran stehen, das war aber dann schon in den nach der Wende, wir hatten an unserem Haus dran stehen, 100.000 Mark Sachschaden pro Räumung. Und dann gab es wirklich mal eine Räumung und dann sind wir auch losgezogen da in so eine
Scherben-Demos gab es ja dann so, ne?
Genau, ja. Und da haben wir Scheiben eingeschmissen. Und es hat Freude bereitet, ja.
Das glaube ich.
Auch nicht meine eigenen. Und auch nicht in meinem Viertel.
Aber bevor wir in Berlin weitermachen, wir haben es ja einleitend schon gesagt, dass du in verschiedenen richtigen Bands oder Projekten aktiv warst, die auch richtige Namen hatten. Ne? Es gab, und du musst uns jetzt mal helfen, was in welcher Reihenfolge so entstanden ist. Es gab dich als Fürst Ziegler, dann gab es das Sigmund Freud Experience und dann gab es Haunted Henschel. Was kam in welcher Reihenfolge?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also was ich weiß, dass ich immer sowieso schon in, also sogar davor gab es schon Bands. Und auch davor gab es schon Bands, wo ich nicht mal meinen Kumpels erzählt hätte, dass ich da mitspiele oder sowas, weil die auch wirklich teilweise echt, naja, ich hatte dann noch so durch dieses Schlagzeugspiel und dann hatte ich auch so eine Art Klavierunterricht genossen, wo ich auch eher so jazzartige Sachen spielen konnte. Dann habe ich manchmal echt in so Bands mitgespielt, keine Ahnung, mit so älteren Typen oder sowas, einfach nur, weil ich es konnte. Und es auch interessant fand oder sowas, sowas zu machen jetzt hier gerade. Und dann gab es diese Band, die hieß Heidnische Spiele. Und da war, also es waren so, und die haben dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt ich dazugekommen bin. Da habe ich vielleicht Orgel gespielt und dann hieß das vielleicht noch Haunted Henschel, da bin ich aber gleich ausgestiegen hier. Also, und das war relativ früh. Ich glaube, würde sagen, Gesundheit!
Danke. Fürs
Sieger war dann vielleicht irgendwie auch noch so nebenbei. Und Sigmund Freud Experience dann vielleicht so ein bisschen später, ja.
Und Haunted Henschel gibt es aber auch richtig Aufnahmen und so. Du bist aber irgendwie relativ früh wieder raus aus der Band, ne?
Ja, die haben dann richtig auch Platten gemacht. Also ich,
da bist du auf irgendwelchen Platten eigentlich noch dabei?
Ich denke, nein. Also okay. So Lieder, die ich geschrieben habe, sind noch, glaube ich, drauf.
Okay.
Aber jetzt steht nicht mein Name oder sowas, aber ja, nee, hatte ich eigentlich dann. Also es waren meine Freunde. Und ich habe das auch, bin auch gerne zu den Konzerten gegangen oder habe auch gerne mit ihnen manchmal irgendwo gespielt. Also dann separat ohne sie, aber habe dann in der Band selber nicht mehr weitergespielt.
Okay.
Aber was würdest
Sigmund Freud Experience kann man ja, kann man, findet man noch Aufnahmen auch auf YouTube und so. Ich
find's, ach, grauenhaft.
Nee, das würde ich zum Beispiel nicht sagen.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich fand das sehr interessant. Ich habe mir alles nochmal jetzt angehört und ich fand es total interessant. Ja. Für was jemanden, der die Band nicht kennt, wie würdest du die denn beschreiben eigentlich?
Na, wir hatten schon so uns interessiert, auch es gab so Bands wie Culture Side zum Beispiel, die so einfach über Platten drüber gesungen haben, die es schon gibt. Oder es gab schon Bands, die gesampelt haben. Es gab ja auch sogar schon vielleicht sowas wie ich glaube, das war so. Das war so eine, also meine Idee dabei war so eine Art Popmusik zu machen, die nichts mehr mit, die so ein bisschen so herkömmliche Art zu musizieren außer Acht lässt. Und deswegen gab es nicht mal jetzt richtig elektronisch, nicht Sequencer oder sowas, aber so ein bisschen, wie es vielleicht auch zum Beispiel, wir haben zu Platten dazu gespielt oder es gab Drumcomputer oder sowas oder ja. Bisschen kollagiert, ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich habe es mir auch lange nicht angehört, aber in meiner Erinnerung ist es sowieso nicht so gut, ja. Deswegen habe ich da auch jetzt vielleicht noch Schwierigkeiten, es zu beschreiben. Ja.
Das klingt aber irgendwie so, auch wenn man Songtitel, die findet man irgendwie ja auf irgendwelchen Discogs-Seiten und so, das klingt auch schon sehr nach Provokation und anecken wollen. War das so?
Also ich glaube, das war mein ganz natürliches so Lebensgefühl oder sowas. Also ich war gar nicht, noch nicht mal, dass ich unbedingt provozieren wollte. Und eher im Gegenteil, später habe ich gedacht, hättest du mal eine richtig kaputte oder eine richtig extreme Platte gemacht, wäre vielleicht besser gewesen als sowas, was so auf eine Art und Weise sich so einer bestimmten so Pop-Hörbarkeit verweigert, aber andererseits auch wieder, also dieses, was ich später entdeckt habe erst, dass es auch, ja, ich glaube, viele Sachen waren noch für mich so von den Ideen her unausgeglichen oder unausgedacht oder unausgereift.
Aber was wolltet ihr denn mit der Band? Also gibt ja unterschiedliche Intentionen, irgendwie so, wenn man Auftritt hat, Reaktionen zu erwarten. Ne? Manche Leute freuen sich total, wenn die Leute tanzen. Andere Leute freuen sich vielleicht, wenn Leute irgendwie verstört sind und den Raum verlassen. Wie kann ich mir, was für eine Erwartungshaltung bist du zu einem Sigmund Freud Experience Konzert gegangen?
Ich wollte was Ungewöhnliches machen. was also was vielleicht nicht so schon oft gesehen ist, was ein bisschen also was sehr einfach ist, was sehr ungewöhnlich ist, was abgefahren ist auf eine Art und Weise, aber trotzdem so eine gewisse verführerische Popmusikqualität hat. Also so, das war meine
das,
Idee.
Das finde ich interessant, wenn du das mit der Popmusikqualität sagst, nämlich das, was ich gehört habe.
Ja.
Und zwar ist, glaube ich, nur das zweite Album, was es auf YouTube gibt, klang für mich total roh, sehr neusig, schleppend, fast so wie diese San Francisco Band Flipper, ja. So ein bisschen Destro-Krieg, das klingt nach Drogen und Alkoholexzessen. Und dann diese Titel, die Jobst ja nur so erwähnt hat, ne? Das ist ja Death of a N-Word Nazi, die letzte Schlacht gewinnen wir, die bunte Eisenbahn, It's Punk, Exzesse blutjunger Geburtshelfer, ich bin in der Gaskammer, du stehst immer auf der richtigen Seite, also total abgefahrene Titel schon so. Pop habe ich aus dem, was ich da ende, wäre mir jetzt nicht so in den Sinn gekommen.
Ja, das stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr so gegenwärtig. Aber
Moment, du hast euren Gassenhauer, ich bin in der Gaskammer nicht mehr auf dem Zettel.
Nee, hatte ich völlig vergessen. Aber ich glaube, das war so der Diskurs, wie wir damals auch geredet haben oder sowas. Ich weiß es nicht, das hat schon immer alles auch gleichzeitig mit deutscher Geschichte zu tun und vielleicht ist es auch manchmal so, ja, es ist alles aufgeladen, ja. Das war ein bisschen auch mein Gefühl.
Mhm. Okay, die Band hat stattgefunden in Kassel, oder?
Ja.
Und von Kassel hat sich dann aber ja irgendwann, dass du in Berlin gelandet bist, wissen wir, irgendwann gab es auch noch mal eine Station in Dortmund. Was hast du da gemacht?
Ich weiß das alles nicht mehr so genau. Ich hatte auf so einer Kunsthochschule eine Aufnahmeprüfung gemacht, dann bin ich dahin, dann bin ich da wieder weg. Diese Jahre sind mir echt so wirklich nebulös. Ne? Mhm. Ich weiß, dass ich viel gependelt bin, hier und da gewesen bin und dass ich auch zwar eine Zeit lang eine Wohnung hatte, aber nie so richtig an einem Ort stationär war und dass ich dann auch, glaube ich, an der einen Stadt angenommen war, da zu studieren und dass ich aber komischerweise in einer anderen Stadt an der Kunstuni war. Also ich glaube, dass ich da sehr viel sowohl geistig als auch räumlich hin und her vagabundiert bin.
Um dann irgendwann aber Anfang der 90er Jahre, also nach Mauerfall, in Berlin zu landen. Ne?
Ich war sogar noch vor dem Mauerfall hier.
Ah ja.
Ja, okay. Ja, vielleicht sogar 88 bin ich hier gewesen, ja.
Aber noch nicht zum Leben richtig.
Doch, ich hatte hier eine Wohnung.
Ja.
Ich hatte eine Bekannte, ist weggezogen und hat das zurück nach Kassel gezogen und hat, glaube ich, mir einfach die Wohnungen überlassen. In Neukölln habe ich da gewohnt, ja.
Und da spottbillig wahrscheinlich damals noch.
Weiß ich nicht. Also so billig kann es auch nicht gewesen sein, weil ich bin von da aus direkt in ein besetztes Haus gezogen. Und das war auch noch vor der Maueröffnung.
Ah, okay.
Dann nimm uns doch mal nochmal mit in das Berlin dieses späte 80er Jahre Berlin, in das du da so eingetaucht bist. Was hast du da getrieben? Wo hast du dich rumgetrieben? In was für Läden, mit was für Leuten hast du abgehangen?
Na, ich kannte natürlich einerseits diese Ausbesetzungsszene. Dann kannte ich Musiker aus dem, es gab so eine Kneipe Mittenwalder, hieß die. Die war in der Mittenwalder Straße, die war komplett mit Blech ausgestattet und es gab da kein Tageslicht. Und die war, glaube ich, immer auf. Und du musstest klingeln und dann warst du da drin und das war, es lief immer ganz tolle Musik. Und es gab zeitweise sogar so einen Automaten, wo du so Geld reinwerfen konntest und dann konntest du eine Klappe aufmachen und da war Speed drin. Und also so eine... Also so ein Soziotop war das auch ganz toll, ja. Und da hatte ich verschiedene Freunde, die da hingegangen sind und ja, manchmal vielleicht auch Ex und Pop, da hin und wieder, ja. Und ansonsten Läden in Berlin, wo Konzerte waren. Ich bin damals auch richtig viel auf Konzerten gegangen, zu Konzerten gegangen.
Metropol und sowas oder wo warst du da so?
Vielleicht eher kleinere. Also auch Metropol war ich zwar auch manchmal, wenn ich bekannte Bands gesehen habe. Mhm. Aber
Quartier Latin oder was waren das so? Oder
vielleicht auch sowas wie, selbst sowas wie Cobb oder Blockshock oder ich weiß gar nicht mehr, wie hießen denn die Läden noch? Oder es gab auch Trash, vielleicht auch, und es war schon wieder größer, aber hello. Oder es gab und dann ja so, also so Metropol und Loft, glaube ich, da bin ich auch schon, aber das waren dann halt schon so bekanntere Bands, die ich da gesehen habe. Ich habe Cave da gesehen oder sowas, ja. In dem Loft.
Was hast du da gemacht, als du da erstmal hingezogen bist? Oder wovon hast du überhaupt gelebt?
Ich hatte verschiedene Jobs. Ich war eine Zeit lang Kuchenbäcker. Ich habe immer Kuchen gebacken und die an so Cafés verkauft.
Privat bei dir zu Hause, in der Wohnung quasi.
Ja. Und
das ist ein ganz geiler Job. Wie viel kriegt man denn für so einen Kuchen, wenn man den verkauft? Kannst du noch einen D-Mark-Preis sagen? 5 Mark?
Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber ich weiß, dass ich mich zweimal, manchmal auch nur einmal pro Woche hingestellt habe und den ganzen Tag Kuchen gebacken habe und die ausgeliefert habe und hatte genug Geld zum Leben.
Das ist ganz geil eigentlich.
Was ist denn dein bester Kuchen, den du gebacken hast? Hast du irgendeinen gehabt, den du besonders gut konntest?
Nee, ich habe einmal mir aus dem, meine Mutter hatte so ein Backbuch, da habe ich mir mal so ein paar Seiten rausgeschnitten und dann habe ich die mitgenommen, die habe ich gekocht, die habe ich gebacken. Also jetzt besondere Fähigkeiten oder besondere Neigungen hatte ich nicht, aber die haben gut geschmeckt.
Also wir sprechen so von Topfkuchen, Apfelkuchen, Kalbskuchen.
Genau sowas, ja, aus so einer Blech.
Ja, ja. Keine Ahnung. Aber jetzt nicht so eine Dr. Oetker Backmischung oder doch?
Nein, richtigen Kuchen. Und das, was du so in Cafés damals kaufen kannst. Guck mal, das war eine andere Welt. Ich meine, so Dinger wie Steuern oder Ordnungsamt, das war noch nicht erfunden. In der Kneipe, da konntest du nachmittags hingehen, konntest da rauchen, es gab Kuchen und die war bis nachts auf und die weißt du, sowas wie Wiener Blut zum Beispiel, weißt du? Also das ist da jetzt nicht. Und Leute, die da gearbeitet haben, die vor allem von ein oder zwei Schichten der Woche, die da gearbeitet haben, konnten die auch leben oder sowas bequem leben. Und also das war ganz anders als jetzt, wo eine Kneipe ein teures Unternehmen ist und das Einzige, wo sie noch sparen können, das ist am Personal.
Mhm. Aber Musik ist in der ganzen Zeit auch noch gewesen, ne?
Oh ja, immer. Und ich habe das eigentlich auch immer ja weitergemacht, aber ganz oft habe ich nicht, habe ich gar nicht jetzt gedacht, ich muss das irgendwo veröffentlichen oder so. Ich habe eigentlich viel gespielt, ja.
Mhm. Ja gut, es ging auch 93, ging es ja mit Stereo Total auch schon los, ne?
Ja, ja.
Und bevor wir da hinkommen, würde ich gerne noch was, hast ja erzählt, du hattest erst eine eigene Wohnung, aber bist dann schnell in die Hausbesetzer-Szene oder in ein besetztes Haus gezogen. Mhm. Wo war das und was für ein besetztes Haus? Wie lief das da ab?
Ich glaube wirklich, das allererste, in das ich eingezogen bin, das war so ein altes, leerstehendes Uni-Gebäude in Dahlem. Und das ist besetzt worden und war dann auch, weil es sowieso jetzt leer stand, ist da erstmal nichts weiter passiert. Und ich bin da einfach, ich habe das irgendwie gesehen, mitgekriegt und kannte zu dem Zeitpunkt wirklich überhaupt noch niemand da. Ich bin einfach reingegangen und habe mitgemacht. Und dann...
Mit wie vielen Leuten habt ihr da gewohnt?
Bestimmt 30. Also es war so, wir hatten keine eigenen Zimmer oder sowas. Wir haben alle durcheinander geschlafen. Also es gab einen Frauenraum, aber alles andere war für alle, ja. Das Ding war groß. Mhm. Ich habe immer mit irgendwelchen anderen dann in einem Zimmer gewohnt, ja.
Wie guckst du jetzt auf die Zeit zurück? Kannst du dir das für die, also ist das ein Teil einfach von was Vergangenem oder ist sowas auch, weil es schwer zu sagen, merke ich gerade, weil einfach die Zeiten natürlich ganz andere sind, ne? Also sowas wie Besetzungen sind natürlich auch in dem Stil gar nicht mehr richtig machbar. Es gibt natürlich so politische Besetzungen, die irgendwie cool sind, aber diese ganzen Lebensräume, das gibt's ja alles gar nicht mehr. Aber ist das für dich was, wo du sagst, wäre eigentlich cool, wenn das wieder funktionieren würde? Oder ist das irgendwie auch zu anstrengend und jetzt mit über 50 denkst du dir, boah, nee, ey, ich will auch schon meine eigenen vier Wände wieder haben?
Nö, ich denke, ich lebe immer noch so im weitesten Sinne. Also ich habe auch, als ich nach von Sassens Tod, habe ich auch unsere die Wohnung, die wir gemeinsam haben, ja aufgegeben und bin erstmal ins Rauchhaus gezogen. Und da war es auch so, dass ich so, na gut, da hatte ich dann schon so ein Zimmer oder sowas, aber es war mir auch recht, das mit irgendjemand zu teilen oder zu mit irgendjemand mitzubenutzen. Oder ich habe keine, also ich bin nicht mehr davon ausgegangen, dass ich jemals in meinem Leben noch meine Wohnung haben werde oder sowas. Also ich habe schon gedacht, okay, das ist jetzt wird wieder meine Lebensform, so wie früher, als François, bevor ich François kannte, habe ich so gewohnt und habe ehrlich gesagt nicht den unbedingt das Wunsch, so ein eigenes Zimmer oder eine eigene Wohnung zu haben oder sowas. Ich bin, wenn, teile ich das gerne mit jemand oder bin jetzt gerne, wenn, oder finde sogar, kann auch meine ganzen Sachen machen, wenn jemand anderes im Raum ist oder sowas, ist gar kein Problem.
Bedeutet das, dass dir Dinge und gegen persönlicher Besitztum dir eigentlich nichts bedeutet?
Ich mag meinen Besitz schon sehr gerne. Also ich mag diese ganzen Sachen, die ich habe. Und ich bin auch auf viele Sachen ganz, ganz stolz und ganz froh darüber. Aber so, das meiste bleibt nicht bei mir hängen. Ich gebe es dann immer weiter. Oder also so mit Büchern und Platten sowieso, aber auch mit Musikinstrumenten oder Kleidung oder so. Aber ich habe, ehrlich gesagt, habe ich so wahnsinnig viel, dass ich dass ich selbst wenn ich viel weggeben würde, hätte ich immer noch genug Besitz. Und deswegen muss ich mir jetzt, also ich hänge nicht am privaten Besitz, aber ich bin auch nicht Jesus, ich würde nicht alles weggeben.
Mhm. Nee, ich frage nur deshalb, weil je mehr man hat, was einem lieb und teuer ist, so mehr Raum braucht man ja auch, um das aufzubewahren.
Mhm. Wir hatten mit François, wir sind ein paar Mal umgezogen und bei dem letzten Umzug, den wir gemeinsam gemacht haben, da hatte ich vier Kisten, vier Umzugskartons.
Das ist nichts.
Und da waren noch die Sachen von der Küche mit drin und sie hatte 78. Und damals sind wir ich hatte eine richtig große Wohnung mit vier Zimmern gefunden, die gar nicht teuer war. Und dann sind wir da rein und dann hat sie angefangen richtig zu sammeln. Das heißt, diese Wohnung, die war zum Schluss wahnsinnig voll. Also du bist gar nicht mehr bis zur Wand gekommen, weil so viel da drin stand. Die hatte so viel tolle Sachen, alles tolle Sachen. Und ich hatte nicht so viel, aber ich hatte auch viel oder sowas, also für meine Verhältnisse. Und dann, und das habe ich dann aufgelöst. Ne? Eigentlich das, was ich mitgenommen habe, ist ihr Archiv und ein paar wenige Erinnerungsstücke und ein paar Sachen für mich, was da halt so in meinen Proberaum im Rauchhaus und in dieses winzige Zimmer reingepasst hat. War nicht viel. Und den Rest habe ich weggegeben, ja. Mhm. Also sowohl ihre Sachen als auch meine Sachen. Und insofern ist das auch egal oder sowas. Also der Verlust ist einmal da gewesen und das Materielle war mir ein bisschen egal.
Mhm.
Und die wichtigen Sachen habe ich aufgehoben. Ich habe ihr ganzes Archiv.
Sprechen wir doch jetzt mal von François. Gerüchteweise habt ihr euch beim Bäcker kennengelernt. Stimmt das?
Ja, die hatten so eine, es gab so einen Bäcker auf der Adalbertstraße, der hat
jetzt
so.
Aber sag nicht, dass das einer war, den du mit Kuchen beliefert hast.
Nee, die haben selber gebacken. Das heißt, die hatten auch gar nicht Kuchen, die hatten immer so halbe Brötchen.
Ja.
Die waren mit irgendwas mit Mett oder irgendwas belegt und du konntest dann so, und ganz viele Leute haben sich da einfach getroffen und haben da Kaffee morgens getrunken und sich so ein Brötchen genommen. Und ich wohnte zu dem Zeitpunkt in Adalbertstraße, aber auf der Ostseite. Und war tierisch kompliziert, von da aus überhaupt in den Westen zu kommen, weil die Mauer noch nicht so, also die Mauer war zwar offen, aber du musstest noch deinen Pass vorzeigen, du musstest und dann irgendwann ist die in der Adalbertstraße die Mauer eingerissen worden und du konntest dann praktisch vom Ostteil Adalbertstraße in den Westteil rübergehen. Und Françoise wohnte im Westteil Adalbertstraße. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da durchgegangen bin, bin ich ihr irgendwie begegnet. Und sie hat angefangen, mit mir zu reden. Und ich glaube, die haben mir noch später, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, dass sie mich irgendwann mal gesehen haben, wie ich zu einer Demo gegangen wäre mit meinen ganzen Kumpels. Und ich hätte so einen total dicken Knüppel gehabt und oben wäre so ein winziges irgendwas dran gewesen, irgendwie.
Was offiziell als Fahne geht, oder was?
Ja, ja, als Fahne oder sowas. Und, aber da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall, ich war denen ein Begriff und die haben immer mit mir geredet, wenn ich vorbeikam, Françoise und auch ihre Kumpels. Und dann irgendwann, ja, so haben wir uns kennengelernt. Das war bei dieser Bäckerei, ja. Und
Weißt du noch so, was deine... Ihr habt ja ein ganzes Leben miteinander verbracht. Kannst du das noch so zurückholen, so die ersten Eindrücke, die du von ihr hattest?
Ja, ich habe so, die war schon sehr redegewandt und hat das schon hingekriegt, selbst aus den verstocktesten Menschen sowas rauszubekommen. Und so hat sie auch mit mir geredet oder sowas. Also ich dachte so, hup. Hier kann ja wirklich, selbst wenn es erstmal kein gemeinsames Thema gibt, sehr gut das Gespräch in Gang halten oder sowas. Und die war sehr sehr pfiffig, also so sehr sehr lebhaft im Gespräch. Das hat mir gut gefallen. Ja, ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, oh, die Französin oder sowas, war keine Ahnung, so ganz ganz fröhlich und belebend, ja.
Die hat ja vorher bei den Lolitas gesungen und ich glaube auch Schlagzeug gespielt. Ja. Hast du die Band eigentlich auch jemals gesehen? War dir die bekannt?
Ich war sogar mal auf einem Konzert gewesen und ich glaube sogar, ich habe sogar vorher mal mit Françoise gesprochen, als die in Kassel gespielt haben. So. Aber ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Aber sie hat mir das später mal erzählt. Aber so richtig weiß ich es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Also es gab auf jeden Fall da irgendwie schon eine Verbindung und gemeinsame Bekannte, ja.
Aber es war nicht so irgendwie jetzt eine prägende, wichtige Band für dich gewesen?
Doch, die waren fantastisch oder sowas. Okay. Also ich hatte es auch so sehr, als sehr, sehr elegant gefunden, wie die da auf der Bühne waren, auch mit dem Schlagzeug vorne und so weiter. Schon ganz, ganz toll, ja. Ganz ungewöhnlich auch, dass eine Band mit Schlagzeugerin war.
Das stimmt, ja.
Wie ging es denn dann mit euch weiter? Ne? Also ihr habt euch kennengelernt so, und daraus ist dann wie Stereo Total entstanden?
Françoise war gefragt worden, auf einem Sampler teilzunehmen, wo jedes Lied eine Viertelstunde dauern sollte. Ich weiß nicht, was das für ein unsinniges Unternehmen war. Auf jeden Fall.
Anstrengend klingt das aber.
Krass, 10 Minuten, ich weiß nicht, also eine unvorstellbare Länge und so weiter. Und ich weiß nicht, Lolitas waren vielleicht schon, gab es schon gar nicht mehr oder sie waren inaktiv. Und dann hatten wir uns kennengelernt und dann hat sie mich so aus dem Blauen rausgefragt, ob wir das nicht zusammen aufnehmen können. Da habe ich gesagt, ja klar, machen wir, gehen wir gleich ins Studio und nehmen das auf. Und dann haben wir so eine Musik eingespielt, wie wir es so hingekriegt haben und dann hat sie und dann haben wir mit verteilten Rollen so ein erotisches Kochrezept vorgetragen oder sowas. Das hatte sie auf Französisch geschrieben. Das ging so, war immer alles, war voller Doppeldeutigkeiten und sexuelle Allusionen und Anspielungen. Und dann haben wir das aufgenommen und abgegeben. Der Sampler ist dann aber niemals rausgekommen. Wir hatten immer noch eine Kassettenkopie davon, die ist aber mir nie wieder aufgetaucht. Also vielleicht ist es noch irgendwo, vielleicht aber auch nicht. Und das war der Beginn. Und dann hatten wir angefangen, wir sind dann da zusammen in die USA gegangen, da haben wir schon mal angefangen aufzunehmen, so ein paar Lieder.
Da das hatte war Alex auch die New Orleans-Geschichte.
Genau, Alex Shelton hatte sich so einen Vierspur-Rekorder gekauft und in seinem Haus war dann so, da gab es ein Schlagzeug und eine Gitarrenverstärker und Gitarren und so weiter. Und ich hatte mir von woanders her eine Gitarre geborgt und dann haben wir da auch so ein paar Lieder aufgenommen, ja. Und mit diesem Vierspur-Rekorder und haben es dann auch abgemischt. Das hatten wir. Und dann kamen wir zurück nach Berlin, dann haben wir es angefangen, wir sind sogar da in New Orleans ein paar Mal aufgetreten oder sowas. Und dann sind wir zurück, also da haben wir geguckt, wo so Bands gespielt haben oder sowas. Dann haben wir uns dann mit ins Programm rein und haben dann auch so, also Françoise, die hatte nur sich so eine Blechdose genommen und die hatte halt diese Gitarre und dann haben wir irgendwelche Stücke, ich weiß nicht, vieles nachgespielt oder sowas, irgendwelche französischen Je-Je-Lieder nachgespielt oder so haben wir das gemacht. Und dann...
Warte, ganz kurz. Das klingt aber alles noch mehr so als irgendwie ein Fun-Projekt, also klingt nicht so nach, in Anführungsstrichen, der Band, die es vielleicht auch dann nie gewesen ist. Ich weiß nicht, zumindest wurde es ja irgendwann auch so ein bisschen ernsthafter, auch mit Plattenveröffentlichungen und so. Was war anfangs für dich? War das eine Band wie jede andere, die du schon hattest? War es mehr? Hat sich das angefühlt?
Wir waren es todernst damit. Also ich habe ganz ganz ernst das betrieben. Also natürlich, ich bin kein ernster Typ oder sowas, aber so, ich habe so gedacht, oh ja, wir machen jetzt hier Musik. So, also nicht la la la, wir können auch morgen was anderes machen, sondern ich habe so gedacht, okay, ich versuche mir mal diese Frau, die in so einer Garage Rock'n'Roll Band gespielt hat, oder Punk oder wie auch immer, versuche ich mal, mich ihrer Musik anzunähern und zu gucken und habe auch ganz viele französische Musik von ihr vorspielen lassen, die ich gar nicht kannte. Mhm. Ich versuche es mir mal reinzuziehen. Und sie hat andersrum gedacht, das ist eher so ein Typ, der steht so auf so experimentelle Sachen, vielleicht probieren wir mal sowas oder so. Und war gar nicht meine Absicht oder sowas. Also ich hatte eigentlich eher nur so aus Neigung solche Musik gemacht, aber hätte auch eben so.
Aber das heißt, sowas wie auftreten, Platten aufnehmen und rausbringen, das stand sofort eigentlich auch mit auf der Agenda für euch?
Klar, also bei François sowieso, die hat gesagt, ja, wir machen Musik, um eine Platte zu machen und dann machen wir eine Platte, um auf Tour zu gehen und dann gehen wir auf Tour, also so, die hat so gedacht oder so, oder das war für sie selbstverständlich. Sie hatte das so kennengelernt und das war für sie Musik machen und ich habe es einfach mal so, naja, dieses intensive Auftreten kannte ich nicht so, aber man muss eben mal gemacht oder sowas. Und dann am Anfang waren wir ja auch hier in Berlin und dann sind wir, glaube ich, wirklich jede Woche ein oder zweimal aufgetreten irgendwo, also die ganze Zeit. Und ich hatte dann ich habe so immer viel Zeug mir vom Flohmarkt mitgebracht. Irgendwann hatte ich so eine kleine Plastikheimorgel mit Drumcomputer, die habe ich benutzt. Da konnten wir so ganze Konzerte mitspielen, nur mit diesem Ding. Ich hatte eine Gitarre, ich hatte noch so einen anderen Drumcomputer auf dem Flohmarkt gekauft und so einen Synthesizer. Also ich war top ausgestattet.
Mhm. Ich finde es ja spannend, dass du erzählt hast, wie stark Françoise also auch prägend war und inspirierend war für die musikalische Richtung, in die es dann so gehen sollte. Ich habe irgendwo gelesen, da hast du, glaube ich, in einem Interview gesagt, Stereototal hätte Musik für Leute gemacht, die zwar tanzen wollten, aber nicht zu Techno.
Ja.
Wie würdest du für jemanden, der Stereototal noch nie gehört hat, wie würdest du die Musik beschreiben?
Ich würde immer fragen, ob die Person Madonna kennt. Und wenn der oder die dann sagen würde, ja, dann würde ich sagen, alles, wofür die steht, das sind wir nicht.
Das war ganz gut, finde ich. Aber
okay, das ist jetzt
drüber nach, Christopher.
Ja, die Frage ist, also wie hilfreich jetzt so eine Antwort ist auf die Frage.
Naja, also
wenn man es passt, ist da irgendwie schon auf jeden Fall, finde ich.
Also wenn ich unsere Musik beschreiben würde, sollte, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es ist in erster Linie, also schon auf seine Art und Weise dilettantisch. Also es ist immer mit Verachtung gegenüber akademischer oder gelernter Musik. Es ist immer mit, hat immer versucht, so eine Art von so amtlicher oder qualitativ standardisierter Produktionstechnik oder Klang zu unterschreiten. Okay, ist uns nicht immer gelungen. Manchmal war es auch ganz schön radiotauglich, aber eigentlich war das immer unser Ansatz. Wir haben ganz viel vom von Françoisens schöner Stimme und ihrem lustigen Akzent profitiert. Wir haben ganz, also den schönen französischen Akzent. Wir haben sehr viele Lieder gehabt, die von ihrem Wortwitz gelebt haben. Und das heißt, das war so ein ganz lustiger, ein bisschen dreister, frecher Humor, der ganz viel auch immer mit sexuellen Anspielungen aufgeladen war. Und gleichzeitig haben wir immer versucht, weil auf jeder Platte am Anfang gab es so ein Lied, was dann so vielleicht auch im Radio gut gewesen wäre oder gut gewesen ist. Und wir haben eigentlich immer so eine andere, uns versucht dann wieder ein bisschen selber davon zu distanzieren, um nicht in dieses Gefängnis reinzugeraten. Und wir sind auch nie zu Major-Plattenfirmen gegangen, obwohl es dann als die erste Platte dann lief, dann gab es sehr viele Anfragen oder sowas. Und es waren auch noch die 90er Jahre, wo das auf seine Art und Weise noch vielleicht sinnvoll oder lukrativ gewesen hätte sein können. Aber wir wollten da nicht hin. Sind erst mit einer späteren Platte, als die Plattenfirma einmal verkauft worden sind, sind wir wirklich auf so einem Major gelandet, aber dann auch gleich wieder weggegangen. Und das wollten wir nicht. Wir hatten uns schon so von unserem Selbstverständnis her waren wir eine Underground-Band und aber gleichzeitig wollten wir verführerische Popmusik machen. Aber jetzt nicht Popmusik in dem Sinne, das was im Radio kommt, sondern wie es vielleicht in den 60s gewesen wäre oder sowas. Also mit Melodien und mit der Anwesenheit von unglaublich viel Farbe beeindrucken, ja.
Das finde ich, das hat sehr gut beschrieben. Ich muss sagen, ich finde, die Band wirkt anders auf Platte als live. Ne? Ich habe euch mal am Senefelder Platz hier in so einem kleinen Party-Location im ersten Stock gesehen, da habt ihr so, das war eigentlich eine Party und da habt ihr dann auch so gespielt. Ich wusste gar nicht, dass ihr spielt und so. Und es war eine unglaubliche Energie im Raum, genau durch das, was du so erzählt hast, dass es hat was wahnsinnig Lebendiges gehabt, so eine Quirkiness, ne? Man weiß nicht so richtig, was es ist, aber es ist irgendwie so abseits, aber trotzdem so verführerisch. Und die Leute haben getanzt und das hat wahnsinnige Energie erzeugt, während ich finde, das ist auf der Platte, ist es fast ein bisschen intellektueller, weil es da nicht so unmittelbar wirkt. Die Band hat dann ja eine ganz schöne, du hast es gerade schon angesprochen, und die hat lange bestanden und relativ viele Alben auch veröffentlicht. Was waren denn, und ihr wart dann ja auch international, habt ihr Bekanntheit erlangt. Wie waren denn
so aus? Das ist ja auch ein Musikfernsehthema, es gibt Videos und so.
Genau.
Und also es war schon irgendwie auch, ist ja dann größer auf jeden Fall geworden.
Genau. Was für Schritte waren das aus deiner Sicht? Wie hat sich diese Band entwickelt? Was waren aus deiner Sicht so die wichtigen Stepping Stones in der Entwicklung der Band?
Der wichtigste war, glaube ich, dass wir die erste Platte rausgebracht haben, weil da gab es uns dann schon, also wir haben uns 93 kennengelernt und ich glaube 95 ist die Platte dann erschienen und in der Zeit...
Wenn Discogs stimmt, ist das so, ja?
Ja, also die kam so, glaube ich, im Dezember 1995 raus und da hatten wir schon ganz lange Tourneen immer gemacht und unter so ziemlich räudigen Umständen oder sowas, aber wir sind durch die Gegend gefahren, das heißt, wir konnten schon ziemlich gut live spielen und waren... Und plötzlich kamen durch diese Plattenveröffentlichung sehr viele Leute und dann war es...
Wie viele Leute waren denn sehr viele Leute? Ja, genau, was waren denn? In was für Läden, in welcher Kapazität habt ihr denn da schnell gespielt?
In so kleinen Läden immer noch, also die kleinen, in denen man da so damals so getourt ist im Forum Enger oder sowas, aber plötzlich war das Ding randvoll oder sowas. Also das meine ich damit, dass Läden, in denen wir dann gespielt haben, dass plötzlich für mich oder in meiner Wahrnehmung viele, viele Menschen da waren, ja.
Also so 150.
Nee, Forum Enger ist, glaube ich, größer.
Noch größer, oder? Ja. Aha. Weiß es nicht. War da vor Ewigkeiten mal. War
auch sehr, sehr lange. Ich hätte jetzt gesagt.
In der Zeit so, ja, 150 bis 300 oder
ja, so. Also okay. Das ist ja auch viel, ja, tatsächlich.
Ich fand es viel damals.
Ja, ist ja.
Ich hatte so auch das Gefühl, das läuft ja total gut oder sowas. Und wir sind, und es gab dann auch plötzlich, gab es Tourneen in Skandinavien und wir sind plötzlich Also das heißt die erste Platte und dann eigentlich auch die zweite Platte, die wir schon fertig aufgenommen haben, als die erste rauskam. Die beiden, die kamen dann ein Jahr später. Das waren schon so ganz entscheidende Platten, die uns total viel ermöglicht haben und die uns außerdem Bewusstsein erzeugt haben, dass dieses Konzept, was so durch diese Lieder Dactylo Rock, das Lied mit der Schreibmaschine oder Schön von hinten oder solche Stücke waren auf beiden Platten drauf und dass die uns ein bisschen in so ein Gefängnis auch reinsperren und dass es jetzt eigentlich nur noch erwartet wird, dass wir dasselbe nochmal in etwas besser aufgenommen abliefern und dann bumm, dann könnte es richtig losgehen. Und dann haben wir so eine Platte gemacht, deswegen die war auch wieder wichtig für mich, zumindest Jukebox Alarm hieß die und und da hatten wir erstmal das so ein bisschen weggelassen, so diese typischen so Hits, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, wie sowas wie Schön von hinten, sondern wir haben eher so ein bisschen andere Lieder. Das bekannteste Lied von der Platte hieß Holiday Inn, das war auf Englisch und da war ein bisschen, wir hatten die ein bisschen schlechter aufgenommen, da hatte uns der Pyrolater von der Plan dabei geholfen und die klang ein bisschen so ein bisschen unzugänglicher, roher und oder wieder ein bisschen roher und mehr nach vier Spur und
hat sich und, sowas gleich auch in weniger verkauften Platten geäußert?
Oh nein, die hat sich sehr gut verkauft, aber okay. Aber ich glaube nicht, dass es also vielleicht waren die Käuferinnen und Käufer entsetzt und haben dann doch wieder lieber zu einer anderen Platte von uns gegriffen.
Also aber zu Konzerten kamen die weiterhin.
Ja, aber das lief auch ganz gut, ja. Dann gab es eine Platte, die lief eigentlich erstmal nicht so gut. My Melody.
Vielleicht My Melody, ja.
Aber die hat uns wahnsinnig viel Geld eingebracht, weil da gab es dieses Lied I Love You Oh No drauf. Und das ist ich habe das Parfum vergessen, ich weiß nicht, ob Dior oder Chanel, eins von beiden, hatten das als ihre Werbemelodie erkoren. Die haben das 2 Jahre lang benutzt und haben uns unmäßige Summen dafür bezahlt.
Aber klasse, wenn als Punkband würde man über sowas wahnsinnig lange diskutieren und sagen, geht eigentlich nicht. Wie war das bei euch?
Ich glaube, dass, also das ist jetzt meine Vermutung, dass, dass unsere Musik so eine manchmal Leute inspiriert hat, die so an der Kippe waren. Also jetzt nicht direkt Künstler, aber vielleicht sowas wie so ausführende Leute, die so Grafik gemacht haben oder sowas. Also so in so einem Bereich. Und ich glaube, dass es total oft gab so Anfragen, obwohl unsere Musik ganz schön, also wie gesagt, von der Tonqualität her manchmal Grenzen unterschritten hat, trotzdem Leute irgendwie damit, was dies irgendwo für benutzt wurde. Und da gab es von Werbung gab es immer schon viele Anfragen. Und Françoise hat eigentlich zu allem immer fast Nein gesagt. Und es war auch groteskes Zeug für Wurst in Italien oder für, also hirnrissig. Und dann, aber irgendwann hat sie zu manchen Sachen und gerade bei diesem französischen Parfum, da war sie sehr froh drüber. Also das fand sie nämlich ganz schick. Also das war für sie was Besonderes und dass sie auch eigentlich dachte, dass sie als Französin nie so besonders viel Aufmerksamkeit in Frankreich bekommen hat, hat ihr das gefallen. Ja,
ich fand das gut. Ja, komm, Jobst, du kannst auch erzählen, was du willst. Für ein Chanel-Parfum würdest du doch auch jeden Song, den du je geschrieben hast, hergeben, oder?
Ja, ich schon, aber ich bin ja euch der Maßstab aller Dinge. Aber ich habe über null Ahnung, was das, du sagst viel Geld, was weißt du, was das bedeutet?
Also ich habe damit so ab und zu tun, aber das gibt ja wahnsinnige Unterschiede. In der Werbung wird ja häufig das dann auch, je nach, ist davon abhängig, wenn es für irgendwelche Kampagnen ist, für wie lange die benutzt werden darf, in welchen Medien, in welchen Ländern das benutzt werden, das ist total gestaffelt alles.
Ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, aber vielleicht waren es 100.000. Ich weiß nicht mal mehr, ob es Mark oder Euro sind. Also auf jeden Fall für uns ein wahnsinniger Betrag. Und dann haben sie es, wie gesagt, nochmal ein Jahr verlängert und dann gab es nochmal so viel. Wir haben das aber geteilt durch Verlage, noch mit Autoren.
Ja, klar.
Und was ich ganz verblüffend fand, einmal, sie haben mir ein Flugzeug genommen und sind dann am Flughafen durch dieses, wo manchmal wirst du dann erst durchgeleitet durch so einen Bereich, wo so Duty-Free verkauft wird. Mhm. Da habe ich auch so ein Lied gehört, dachte, was ist denn das? Irgendwie kenne ich das, ein bisschen lahm, aber irgendwie ist es mir bekannt. Und dachte ich, nein, bums, hier ist die Parfumabteilung, das war unser Stück, das lief dann da. Und dann, also das heißt, die haben es richtig benutzt oder sowas. Also ach, niemand okay. ist es aufgefallen. Und ich kann mich noch erinnern, dass als wir das aufgenommen haben, wir haben es nicht vier Spur, ich glaube, ich hatte schon acht Spur Tonband immerhin gehabt, aber ich habe gedacht, diese Gitarre klingt toll, bis ich dann festgestellt habe, dass ich vergessen habe, das Gitarrenmikrofon hinzustellen. Also das ist also eine Aufnahme voller Fehler.
Fehler.
Oder so. Mhm. Also deswegen, ich habe auch wieder was gelernt. Also wenn du so dein Lied in die Werbung bekommen wirst, dann ist es hilfreich, erstmal schnell ein paar Fehler zu machen, ja.
Aber ein guter Song ist ein guter Song einfach, oder? Also meinst du nicht?
Ja, ich glaube auch. Also mit Françoise Stürme ist es so, dass es auch, also mir ist das bei Konzerten aufgefallen, ist ein bisschen egal, was ich da für eine Musik unten drunter spiele oder wir gemeinsam. Das ist Hauptsache, die Stimme ist zu hören und ihre Persönlichkeit auf der Bühne, die war eben auch besonders und auch zum Beispiel, dass sie, die hatte so ein Ding, es hat mich ehrlich gesagt nervös gemacht und das Publikum auch. Die ist nach jedem Lied aufgestanden, zu ihrem Notenständer hingegangen, den sie neben dem Schlagzeug stehen hatte. Da waren mehrere Hefte hintereinander, hat dann auf der Setliste geguckt, womit Buchstabe und Nummer ein Lied notiert war. Dann musste das Buch mit dem treffenden Buchstaben rausgesucht werden, dann musste aufgeschlagen werden, wo
dauert das, ja.
Dann sind Zettel aus dem Buch raus, die mussten erst wieder aufgehoben werden und also das waren manchmal mehrere Minuten und irgendwann habe ich verstanden, ich dachte immer, das ist eine Nervensäge, eine lästige Kuh, die will mich einfach stressen, bis ich gemerkt habe, nein, die arbeitet die ganze Zeit mit dem Publikum, die macht die so richtig irre. Und mich auch natürlich, aber auf jeden Fall ganz lustige Tricks hatte die oder sowas. Und sie hat später ja Brille getragen, immer auf der Bühne. Aber am Anfang hat sie gesagt, naja, die Leute, die vorne stehen, die hatte riesige Augen. War dann nicht mehr zu sehen durch die Brille, da waren die verkleinert. Aber eigentlich riesige Augen, blaue strahlende Augen, dass sie immer die Leute in der ersten Reihe so ein bisschen hypnotisieren würde, indem sie die so anguckt. Also lustige Tricks hatte die sich ausgedacht und ich weiß gar nicht, wie kam ich jetzt da drauf? Die Werbung, der gute Song. Ja, nein, ihre Stimme. Also dass so ihre, im Grunde genommen, ihre Persönlichkeit war das Entscheidende, dass sie da war und gut präsentiert war. Und die Musik war ein bisschen nebensächlich. Und das hab ich dann natürlich ausgenutzt, die Musik wieder mehr, jetzt nicht punkiger, aber garagiger, also dreckiger zu machen, ja. Mhm.
Und wie ging es denn dann insgesamt weiter? Ne? Wir reden ja, die Band hat existiert fast.
Fast? Wie viele Jahre? 20 Jahre,
ja, fast 20 Jahre, ne?
Ja. Naja, dann hatten wir, das war noch in den 90er Jahren, da hatten wir also diese vier Platten gemacht, von denen ich vorhin berichtet hatte. Und wir waren auch schon in Japan gewesen und in den USA auf Tour. Also das war so alles, wir hatten dann auch dieses tolle Label gefunden, Kill Rockstars, die haben.
Das erste Album nochmal gemacht, ne?
Ja, und die haben auch dann danach unsere ganzen anderen nochmal veröffentlicht und dann, und die waren assoziiert mit einem, mit einer Firma namens Terrorbird, die ganz viele Lieder zu Filmen lizenziert haben. Das heißt, plötzlich waren wir auch in so einem Ding, dass unsere Lieder immer Leuten vorgeschlagen wurden, ob sie das nicht im Film benutzen wollten. Also es war alles ganz, ganz vielversprechend und wir haben dann aber zwei Jahre erstmal keine Platte aufgenommen und ich habe sehr viel rumexperimentiert und wir haben dann durch so einen riesigen Zufall, Françoise hatte den gefunden, haben wir bei Cem Oral, der ist eigentlich Techno-Musiker gewesen, von Air Liquide, bei dem in seinem kleinen Studio haben wir dann die neue Platte Musik Automatik aufgenommen und also so vorher hatte ich auch gedacht, das gehört zu unserem Selbstverständnis dafür, dass wir so Lo-Fi-Platten machen, aber bei Cem beklang das schon ziemlich gut. Also jetzt, wenn ich es mir anhöre, dann denke ich es trotzdem immer noch auf seine Art und Weise Lo-Fi, aber damals dachte ich so, hui, ist schon ein ganz schöner Schritt, vielleicht sogar ein Schritt in die falsche Richtung. Und da waren dann so diese Stücke wie Liebe zu dritt, wir tanzen im Viereck und für immer 16, also solche...
Das sind ja schon einige eurer größten Hits, kann man sagen.
Ja, sicher, ja, oder? Ja. waren auf dieser Platte drauf. Und als wir die gemacht haben, sind wir plötzlich ununterbrochen getourt durch Südamerika, durch Brasilien, Argentinien, Mexiko, Kolumbien, USA immer wieder. Also wir waren die ganze Zeit unterwegs und dann auch Australien. Und also das nahm wirklich wahnsinnige Züge an, dass wir fast das ganze Jahr unterwegs waren, kamen wieder zurück und sind dann zu so Wochenenden irgendwo nach Spanien, um da Freitag, Samstag in Madrid und Barcelona zu spielen. Also so ging das die ganze Zeit ununterbrochen. Wir waren unterwegs. Es gab auch keine Notwendigkeit, neue Platten zu machen, weil diese eine Platte war gut. Und
aber das klingt auch so, das kann auch ein bisschen stressig sein. Oder hast du das in der Zeit einfach total genossen? Oder ist das auch so ein Ding, wo du sagst, was mache ich hier eigentlich?
Ja, nein, ich fand es lustig. Hat total Spaß gemacht. Ich hatte auch so in den 90er Jahren sowieso aufgehört, überhaupt Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Und das heißt, ich war in so einer dauernüchternden Zustand. Und das heißt, nichts hat mich gestresst. Das war alles für mich körperlich überhaupt nicht anstrengend. Ich habe wahnsinnig viel gelacht.
Und es lief gut und Kohle war auch genug da wahrscheinlich.
Oh ja, und wir sind immer zu zweit gereist. Das war meine Freundin. Wir sind einfach irgendwo in ein Flugzeug oder in ein Auto eingestiegen und irgendwo angekommen. Wir wussten schon, okay, da ist abends das Konzert, wird schon ganz gut laufen. Und ja, so ging das jahrelang.
Ihr steht ja so als Bandpaar, sagen wir jetzt mal, in einer Tradition von Bandpaaren.
Mhm, ja.
Poison Ivy, Lux Interior. Mhm. Albano und Rubina Power.
Mhm, ja.
Debbie Harry und Chris Steen.
Ja.
Bei den wenigsten klappt das lange. Ne? Die haben am Anfang so einen Peak, ne, wo die als Paar und Bandmitglieder am Anfang so sehr hell leuchten. Und irgendwann zerreibt das viele, dieses viele Touren und dann irgendwie das, was du als sehr leichtgängig jetzt beschrieben hast, aber dieses neue Platte aufnehmen, irgendwann entsteht bei vielen dann also auch so ein Druck, bei euch offensichtlich nicht. Wie ist euch das denn gelungen eigentlich? Auch ihr seid ja auch gemeinsam dann älter geworden. Mit diesen ganzen Entwicklungen so mitzuschwimmen und gleichzeitig also auch so dieses Paarsein zu erhalten.
Ja, ich glaube, es ist schon irrsinnig kompliziert. Und ich meine, wir waren schon echt ganz schön enge Freunde über das Paarsein hinaus, dass wir auch so die gegenseitige Gesellschaft sehr genossen haben. Wir waren halt ein Paar und wir haben sehr gerne miteinander Musik gemacht. Und wenn es auf einer Ebene nicht funktioniert hat, dann waren eigentlich noch die anderen da. Und das war ganz stabil. Ich hatte auch immer so dieses, ich mag das gerne, wie bei der Mafia, dass es so ein Familienunternehmen ist. Und das hatte ich bei Françoise auch, das Gefühl. Also so, das ist nicht, wie sind es denn nur Bands, gibt es dann immer einen, der trägt nicht so viel oder sowas. Wenn Françoise nicht viel getragen hat, dachte ich, das ist meine Freundin, die trägt halt nichts. Es war sehr, für mich gedanklich sehr einfach oder sowas. Und es gab auch weniger so Rivalitäten, wie es zum Beispiel bei Bands gibt oder sowas, weil vollkommen klar war, François steht da im Vordergrund, in dem Mittelpunkt und von daher, von dieser Richtung aus war das eigentlich sehr ideal, ja.
Und nee, aber weil ja auch Beziehungen, also jede Beziehung hat ja auch Probleme und Tiefpunkte und Täler, die durchschritten werden müssen. Ja. Wenn du dann gleichzeitig aber auch diese privaten, sage ich mal, Friktionen hast, die ja über die Jahre nicht ausbleiben, aber gleichzeitig noch zusammen auftreten musst, das war nie ein Problem?
Doch, es gibt immer auch Probleme. Wir haben uns auch immer wieder mal gestritten oder sowas. Wir haben auch immer wieder mal uns während Konzerten gestritten oder haben Konzerte gegeben, als wir uns gerade richtig gezankt haben oder sowas. Aber sage ich jetzt mal über Trotzdem habe ich uns immer eher so als so eine Band ohne Skandale gesehen oder sowas. Mhm. Also wir haben schon so das, was wir da machen, schon ziemlich gut gefunden und das auch niemals diese Ebene erreicht hat. Das ist jetzt unser Beruf, da ist die Plattenfirma, die mit dem, die jetzt das nächste Ding abgeliefert bekommen will, was noch besser läuft oder sowas. Also dadurch, dass wir auch nie in so einer wahnsinnigen unter Druck standen, außer der Druck, den wir uns selber gemacht haben, ist es eigentlich, haben wir uns nie in einer Mühle empfunden oder in dieser Tretmühle oder also, sondern es gab eigentlich war bei uns beiden immer, ob das nun gut war oder schlecht, eher so das Gefühl, was machen wir als nächstes, wie machen wir weiter oder wie geht's? Also so, dass es ja.
Mhm. Ja. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Habt ihr denn nie, und du hast die Antwort schon fast gegeben und trotzdem muss ich dich stellen, weil, und ich habe es eben schon kurz angesprochen, wenn man älter wird, verschiebt sich ja auch manchmal die Perspektive auf bestimmte Dinge.
Ja.
Wenn du als Teenager Musik machst, blickst du auf die Welt ja. mit einem anderen Blick
ja.
als 20-Jähriger und als 30-Jähriger und als 40-Jähriger. Ne? Irgendwann stellt sich die Frage, ich muss Krankenversicherung bezahlen und ja. irgendwelche, alle möglichen Dinge geraten ja in den Fokus, so wenn man älter ja. wird. Trotzdem scheint dir ja nie so eine Leichtigkeit im Umgang mit dieser, ja, mit der Musik auf einem nur halb professionellen Level, sage ich jetzt mal, so gehabt zu haben. Habt ihr nie so gedacht, ach, es wäre jetzt auch mal schön, wenn wir jetzt so einen richtigen großen Hit hätten, der uns die Altersversorgung sichert oder sowas?
Nee. Also nee. Ich meine, wir sind auch sozusagen, Françoise ist, die war ja schon, als wir angefangen haben, hatte die ja schon sozusagen in ihren 20ern eine andere Band gehabt oder sowas. Und die hatte schon so ein bestimmtes erklärt, also für sich erklärt, dass sie nicht zur Musikindustrie gehen will oder sowas. Also die hatte, für sie war das, gehörte das so mit zum kleinen Einmaleins dazu oder sowas, dass sie sich auch so alt wie sich, sie hat sich nicht alt gefühlt, aber so das Alter, in dem sie sich gefühlt hat, dass sie dachte, okay, ich habe überhaupt gar keine Lust, mich irgend so auf eine Bühne zu stellen und so zu tun, als wäre ich sexy. Und sie hat ja auch zum Beispiel gegenüber den Lolitas oder wie sie früher war, auch ganz schön ihrer Persönlichkeit nochmal, kam ja auch noch was, ein vollkommen anderer Aspekt dazu. Und auch als Frau. Und auch diese Art von Weiblichkeit, die sie dann erfunden oder personifiziert hat. Und dass das total schwierig werden wird, wenn es, so wie wir auch immer schon Schwierigkeiten mit Fernsehauftritten hatten oder mit Musikvideos oder so, dass wir wussten, wir kommen einfach in eine Welt rein, in der wir nicht gut funktionieren werden. Und Liebe zu dritt hatten wir das Gefühl, war schon so ein bisschen so das Äußerste, was so gut war.
Hast du eine Vorstellung, wie viele Platten davon verkauft wurden von dem Album?
Ja, ich habe mal irgendwann jemand gefragt, also ganz am Anfang noch, als die rausgekommen ist, und meinte, ja, hier in Deutschland 18.000, und dann habe ich gesagt, oh ja, ist ja schon ganz schön viel. Dann habe ich jemand anderen gefragt, der Musiker war, der hat gesagt, das ist gar nichts. Und dann aber, das war am Anfang, es hat sich dann noch weiterverkauft und es ist ja dann in 8 verschiedenen Ländern ist es veröffentlicht worden. Also ich glaube, es gibt da keine Zahlen, wie viel das wirklich waren. Und ja, aber das lief auf jeden Fall sehr gut, die Platte lief sehr gut.
Hast du dich in der ganzen Zeit richtig aufwachen, hast du, wenn dich jemand gefragt hätte, was du machst oder nach deinem Beruf gefragt hätte, auf irgendeinem Amt oder so, sagst du doch nicht ein Musiker?
Nee, also sowas nee. Hätte ich, ist erst in ganz später Zeit gekommen, dass ich sage, so, ich bin Musiker oder ich bin Künstler. Aber so
Was
damals hätte ich,
sonst?
also so, ich habe eher so
Gar
gedacht,
nichts.
ey, naja, irgendwas
Hab ich
hätte
in
ich
Ruhe mit dem
so,
Scheiß, hättest du gedacht.
Bardame oder sowas hätte ich gesagt. Also so, keine Ahnung, nicht so, ja, fand ich schon so ein bisschen, also keine Ahnung, ich kam aus einer anderen Welt in Berlin oder sowas, wo manchmal auch Erfolg schlecht angesehen war oder
Na klar,
sowas. Das,
ja.
Ja,
ja, es
klar.
war, es war gut angesehen, das nicht zu haben oder sowas, oder das nicht in einer bestimmten Form zu haben und Musiker zu sein. Und hier ist das Fender Telecaster und Cedo Guido Efto. Also das kam mir wie die Welt der Idiotie vor oder sowas. Also richtig bedeppert. Ne? Und hier ist die Seite, hier ist die Gitarre, auf der drei Saiten fehlen, und sie ist so schräg, dass sie sich nicht mehr richtig stimmen lässt, und jetzt 1, 2, 3, 4, jetzt spielen wir los, und wir machen es mit ganz viel Überzeugung. Das fand ich gut, ja.
Gab es denn, du hast ja schon gesagt, also tatsächlich in dieser ganzen, in so einer sehr politischen, linken, linkstremen Szene, also ich kenne es eher so aus der ganzen Punk, genau, es ist alles, was Erfolg ist, wird schon mal so ein bisschen beäugt und so. Ich habe euch aber immer als Band, also von außen, ich war in Göttingen lange und so, und da war ja auch irgendwie war immer ein großes Thema und die großen Hits liefen auch auf allen Partys in Uzis und was weiß ich so. Ich hatte nie das Gefühl, dass euch das irgendjemand geneidet hat. So. Aber gab es das, dass irgendwie Leute sagen, ach du, die jetzt schon wieder mit ihrem prätentiösen Erfolgsdings, was sie da machen?
Nein, wir waren immer gerne gesehen eigentlich, oder? Also es gab
Ja,
nie
ne?
so krasse, ja. Also ich meine, Françoise war auch, sagen wir mal, die hatte ja eine andere Geschichte gehabt oder sowas. Und die hat ganz viele Sachen, die vielleicht andere sich erarbeitet haben oder für ganz wichtig, das für ganz wichtig gehalten haben, das zu betonen, dass sie das repräsentieren. Das hatte die so automatisch und hat es gar nicht mehr erwähnt oder sowas. Sie hat auch die hat ja auch in dieser, sie war, als sie mit, sie war, bevor war, sie mit mir war, war sie auch befreundet mit dem Ted von Die Goldene Zitronen und hat auch für den Lieder geschrieben und so weiter. Aber das ist jetzt nichts, was sie gesagt hat, ich hab hier, sondern es war ja scheißegal oder so, hat er das eben gemacht oder sowas. Und es war nichts von nichts, womit sie jetzt sich profilieren hätte wollen oder sowas, sondern es ist einfach so durch Zufall damals so passiert, wie sie da alle zusammen waren oder sowas. Und insofern glaube ich, dass sie auch von so einer, die war schon sehr überzeugend, und jeder, der es versucht hat, sich mit ihr zu unterhalten, hat auch festgestellt, dass sie, das ist wie bei einer Theaterkulisse, wenn du hinten eine Tür aufmachst, dann ist da nichts mehr, dann ist da irgendwie das Gebäude oder sowas. Aber bei ihr war es so, es ging immer weiter. Mit jeder Tür, die du aufgemacht hast, kam immer noch irgendwas Interessantes dahinter zum Vorschein. Und die war in allen ihren Entscheidungen streng.
Was ist das für eine krasse, unglaublich, finde ich, berührende Aussage.
Ja, das stimmt.
Also das finde ich selten so was, so eine schöne Referenz auf einen Mensch gehört. Ich glaube, es gibt auch wenige, von denen man das, glaube ich, so sagen kann, oder?
Ja. Also sie war
Weil.
schon echt, was das anbelangt, ganz besonders, ja. Und deswegen, also auch so, keine Ahnung, manchmal ist es auch lustig, wenn ich vielleicht auch nicht so viel von ihr, nicht alles verstanden habe, was eigentlich bei ihr noch mitschwingt oder sowas. Also, wäre es ganz gut, ja. Und glaube daher, weil sie so war, hat sie auch in vieler Hinsicht so eine totale, nicht Selbstsicherheit, aber so eine fundamentale Ruhe gegenüber. Also die hat, manche Sachen haben sie einfach nicht berührt oder sowas, war ihr vollkommen egal oder sowas. Und sie hat Sachen sehr schnell durchschaut und konnte auch blitzschnell reagieren, wenn jemand sie verbal angegriffen hätte oder hat. Aber darüber hinaus war es, glaube ich, so, ja. Also es ist auch einfach nicht so vorgekommen. Sie ist nicht als Sie ist nicht als, vielleicht auch so wie sie als Frau, weil sie ist nicht so häufig als Konkurrentin wahrgenommen worden, sondern eher als, ja, als, also viele Leute haben, glaube ich, auch so Inspiration von ihr gezogen oder aus ihr gezogen, dass sie es so macht, wie sie es macht, ja.
Was hat denn die erste Krebsdiagnose mit ihr gemacht und mit euch?
99 fing das eigentlich an, dass sie chronisch krank geworden ist. Und das war so eine extreme Zeit, wo die sich auch eine Zeit lang gar nicht mehr bewegen konnte. Die hatte so eine Autoimmunkrankheit und es hat sich dann in den Nullerjahren kam noch so mit den Lungen so eine zweite chronische Krankheit dazu, dass sie nicht so richtig Luft kriegen konnte. Und dann das heißt so, zu dem Zeitpunkt, als die Krebsdiagnose kam, das war ja dann vielleicht, weiß ich jetzt nicht, 2011, 12, 13, da war, hatte sie schon echt eine lange Zeit mit Krankheiten, abdauernden Arztbesuchen und heftigen Medikamenten und krassen Nebenwirkungen von Medikamenten und also das hatte sie schon hinter sich
Aber was haben diese ganzen Krankheiten denn mit ihr gemacht? Also du hast sie jetzt ja wie so eine Lichtgestalt, wie so ein Powerhouse beschrieben, ne? Ja. Die eigentlich immer souverän, immer eine Meinung hatte, immer wusste, wo es lang geht. Ja. Wenn der Körper dann auf einmal solche harten Einschläge kriegt, was hat das mit ihr gemacht?
Die war manchmal also sie hat schon drüber sich aufgeregt und es hat sie geärgert und es hat sie als störend und ungerecht empfunden, als totale Last manchmal krank zu sein oder aber darüber hinaus ist es dadurch auch, dass es chronisch war, es war so einfach so ein Teil unseres Lebens oder sowas. Also die zum Beispiel haben die Ärzte auch schon gleich 99 gesagt, sie soll kein Schlagzeug mehr spielen. Und das hat sie überhaupt nicht gemacht. Hat immer weitergespielt, scheißegal. War ihr gleichgültig. Also sie hat so und wir sind ganz, ganz oft viele Jahre mit so einem kleinen Kühlding gereist, weil sie immer Spritzen dabei hatte, die sie sich geben musste, die gekühlt werden mussten. Also die hat es einfach, also es war, Krankheiten waren Teil des Lebens, wie so wie Reisen und Soundcheck auch dazu gehören, ja. Mhm. Und wie dafür und sie hat es einfach so ihr Leben so eingerichtet, dass das möglich war, ja. Und insofern, als dann diese Krebsdiagnose kam, das war natürlich ein wahnsinniger Schock für sie, weil sie auch kurz vorher eine Freundin an Krebs verloren hatte und die Frau ihres Bruders an Krebs gestorben war, ihr Vater an Krebs gestorben war. Also sie hatte schon so den Schrecken dieser Krankheit eigentlich. Das war ihr bewusst, aber sie hat zunächst mal auch nach der Behandlung versucht, so weiterzuleben, als ob nichts wäre.
Hast du dir da nicht auch total viele Sorgen gemacht?
Um ehrlich zu sein, ich habe einfach zu der Zeit einfach ganz normal in diesem System weiter funktioniert oder sowas. Wir haben Lieder gemacht, wir sind auf Tourneen gegangen, haben geguckt, was wir machen können oder wie wir es machen können und haben das gemacht, ja. Hm. Und ich meine, bei dieser ersten Krebsdiagnose, das war schon extrem schlimm. Sie ist dann da in dieses Südblock noch gegangen, also oder Möbelhäufe, ich weiß nicht mehr, eins von beiden, und hat dann da abends sich mit den Kumpels getroffen. Da musste sie diese Bestrahlung machen, jeden Tag, es geht so einen Monat lang, jeden Tag Bestrahlung und jeden Tag werden die Patientinnen schwächer. Und das hat sie unterschätzt und sie ist dann das zusammengebrochen, hatte sich dann zu allem Überfluss auch noch die Schulter gebrochen. Also das war dann so ein Zustand von so totaler Immobilität, sich gar nicht mehr anziehen können und da habe ich auch schon gemerkt, also so, okay, jetzt fängt es an, richtig kritisch zu werden oder sowas. Und sie ist ja dann gesundet und es ging wieder weiter. Natürlich ist es, aber ich weiß, dass sie auch mit Verbänden aufgetreten ist und so weiter. Und wir haben manchmal kleine Konzerte gespielt oder weniger oder kürzer, aber sie hat das gemacht, ja. Und hat es auch, und das war eigentlich ihre Devise, dass sie sich von dieser Krankheit nichts verbieten lässt.
Was war denn deine Rolle als Bandkollege, als Partner, als Freund?
Wir hatten immer zwei Koffer, in denen alle Instrumente drin waren und unsere persönlichen Sachen. Die konnte ich alleine tragen, das heißt, sie musste nichts tragen, konnte die Sachen alleine aufbauen. Sie musste nur praktisch für den Soundcheck da sein und für das Konzert. Das haben wir auch immer gut hingekriegt. Und ansonsten war es so wie immer. Wir sind zusammen gereist und haben unsere Sachen gemacht, ja. Und das war auch meine Rolle dabei, ja.
Nach der ersten Diagnose und dann den ganzen Therapiegeschichten, Bestrahlung etc., so ein positives, okay, das war's jetzt, ihr habt das durch. Wie schnell kam der Krebs wieder? Und mit was für einem Gefühl war das verbunden?
Der kam nochmal wieder. Eigentlich relativ schnell, ist dann aber nochmal operativ entfernt worden. Mhm. Und danach war eigentlich so ein bisschen auch so von den Ärzten, die das kann jetzt einfach noch so 25 Jahre problemlos so weitergehen oder sowas. Mhm.
Also klingt dann so rein, da geht man, würde ich jetzt erstmal, oder ist ja relativ entspannt so rein, gesagt, okay, 25 Jahre, lange Zeit, das klingt nicht ganz so dramatisch als Diagnose oder als Prognose. Ist das so?
Ja, also das war jetzt hypothetisch gesagt von den Ärzten.
Klar.
Und ich meine, die hatte eine wahnsinnig angeschlagene Gesundheit zu der Zeit. Und vieles ist auch erst, ehrlich gesagt, jetzt auch erst in den Jahren nach ihrem Tod mir sozusagen klar geworden. Und damals habe ich es wie in so einem Wirbelsturm erlebt oder sowas. Und ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass sie, als das mit dem Krebs ausgestanden war, hat sie ist bei einem Konzert die Netzhaut gerissen. Und dann hat sie gesagt, oh nee, ich sehe überhaupt nichts mehr auf dem Menü, heute machen wir das nicht mehr, wir gucken morgen danach. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man relativ schnell reagieren muss. Auf jeden Fall, wir sind dann erst am nächsten Morgen in die Klinik gegangen und das ist schon ein krasser Eingriff oder sowas. Also da wird das Auge rausgeholt und so operiert worden und so weiter. Aber es hat dann dazu geführt, nach sehr lange musst du dich dann auch ruhig halten und darfst dich gar nicht mehr großartig bewegen, auch nicht viel gucken. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auf dem einen Auge nicht mehr viel sehen konnte. Und dann ist dasselbe nochmal auf dem anderen Auge passiert. Da haben sie es, das ist aber sofort dann operativ operiert worden. Aber dadurch, dass, und das war ja das letzte Auge dann sozusagen funktionierend, was sie noch hatte. Und also das war auch noch zwischen diesen Krebserkrankungen dazwischen. Und das sind schon, also damals kann ich mich erinnern, so war das auch so, jetzt das auch noch oder sowas, okay, dann müssen wir da hinfahren. Also ich glaube, so sie hat sehr stark einfach nur noch so bei solchen Sachen einfach nur funktioniert. Vielleicht reagiert. Auch. Ja, reagiert, genau, das ist das richtige Wort. Also das, okay, jetzt müssen wir das machen. Und nachdem dieses mit dem Auge ausgestanden war, kann ich mich auch erinnern, dass sie einmal zu mir gesagt hat, ich bin jetzt vollkommen gesund. Mhm. Und ja. Ja.
Aber das war sie dann ja nicht, ne? Nicht nachhaltig.
Das weiß ich nicht. Das kann ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ich habe, wir sind auch nochmal nach Frankreich gefahren und sind da mit Fahrrädern durch die Gegend gefahren. Haben sie richtig so eine Fahrradtour gemacht, so einen Berg auch noch hoch. Und ich kann mich auch erinnern, das wäre ihr Fahrrad. Also sie hatte hier so ein besonders leichtes Fahrrad, dass wir das mit nach Frankreich genommen hatten. Wir waren da bei ihrer Mutter und sind, und da hat sie ja, und da sind wir, haben wir sogar, also jetzt nicht besonders sportlich, aber immerhin sind wir durch die Gegend gefahren oder sowas. Und die hat sich eigentlich ganz gut gefühlt, ja. Ja.
Aber irgendwann kam der Krebs dann ja offensichtlich mit einer hohen Vehemenz zurück.
Naja, das war in Frankreich. Ich war dann zeitweise wieder, sie ist richtig so 3 Monate dann in Frankreich geblieben. Und wir haben telefoniert und sie meinte, ey, ich habe irgendeine Allergie hier. Ich muss so viel husten, das ist unglaublich. Und dann bin ich wieder hin und dann meinte sie schon, ey, vielleicht gehe ich doch mal in Berlin nochmal zum Lungenarzt oder sowas, muss echt wirklich husten. Und dann sind wir zurückgefahren und da kann ich mich erinnern, dass sie einmal irgendwie kam wahnsinnig lange keine Raststelle mit Toilette oder sowas. Sie wäre in irgendeinem Gebüsch angehalten, die hatte so und irgendwie, ich kann mich noch erinnern, dass ich mich total erschreckt hatte, dachte, was ist denn jetzt mit der los? Also, dass ich die dann so wieder aus ihrer Hockstelle nach oben gezogen hat, weil die so fast ohnmächtig geworden war vor Schmerz. Ich wusste nicht, was da los ist oder sowas. Dann habe ich sie wieder rein ins Auto gepackt, wieder angezogen und dann meinte sie, wüsste echt nicht, was da los war. Also gerade hier, das hätte ihr tierisch am Rücken wehgetan. Na gut, wir haben es nicht weiter dran gedacht. Und dann waren wir aber noch ein paar Wochen hier in Berlin. War eigentlich alles ganz heiter, aber dann ist sie doch mal zu diesem Lungenarzt gegangen. Und der hat so gesagt, okay, alles klar, Wasser in der Lunge, sofort in die Klinik. Und dann sie in die Klinik, da musste sie dann 3 Wochen bleiben und dann hatte sie da eben diese Diagnose gekriegt, dass der Krebs nicht nur zurückgekehrt ist, sondern dass er überall im ganzen Körper ist. Und das, was ich vorhin beschrieben hatte, dass sie aus der nicht mehr aufstehen konnte, weil die was am Rücken wehgetan hat, da haben die festgestellt, dass so die Metastasen schon in der Wirbelsäule überall drin sitzen. Und dann haben die zu ihr gesagt, naja, hier entweder in dieses Sterbehaus dann gehen oder wenn sie halt zu Hause jemand hat, der sich um sie kümmert, dann geht's
also da. Also halt. Wo dann da aber auch spätestens da klar war, das geht nicht mehr lange.
Nee, ja. Also okay. das war unerwartet plötzlich, dass so nicht nur sie hat wieder Krebs, sondern okay, ein halbes Jahr vor ihrem Tod, ja.
Wie verbringt man denn, oder wie habt ihr denn dieses letzte halbe Jahr verbracht?
Na, wir haben zum Beispiel, es war ganz heiter da, also so, wir sind nicht mehr, also es war ziemlich schwierig, noch für sie rauszugehen. Wir haben aber sowieso, es war diese noch so, glaube ich, sogar noch Corona-Zeit, also alles stimmt, war kompliziert.
Richtig, und
ich habe eher so aufgepasst, dass ich nicht irgendwas, also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel viel Musik, als ich noch im Krankenhaus war, hat sie mir gesagt, ey, mach mal ganz viel Musik, ich will ganz viele Lieder einsingen, wenn ich hier rauskomme. Dann habe ich das gemacht, aber sie hat kein Interesse mehr gehabt, als sie rauskam. Mhm. Sie hat noch mit Dackelblut oder Oma Hans oder irgendwas hat sie noch ein Lied eingesungen. Das war ihr letztes eigentlich. Und noch so ein paar, wir haben dann noch so Radio-Jingles zusammen gemacht. Also ihre Radiosendung haben wir auch immer noch aufgenommen.
Stimmt,
für Radio
1 ja
und für Lübeck genau. FM. Und die hatte dann schon so ein Atemgerät und das manchmal hat sie es abgelegt für eine halbe Stunde Aufnahme. Manchmal haben wir es einfach mit Maske einfach direkt, keine Ahnung, hat man auch nicht groß gehört, den Unterschied. Sie hat sie hat noch Interviews gegeben. Ich habe mit ihr noch so eine ganz, wir haben so Psychoanalyse gespielt. Ich habe so, glaube ich, so 8 Stunden Aufnahme, wo ich ihr Fragen stelle nochmal. Wir haben das auf, also sie hat so getan, als wäre ich der Therapeut und dann haben wir uns damit amüsiert.
Ein Teil davon ist ja auf deinem Soloalbum dann drauf gewesen, ne?
Genau, ja. Also wir hatten, also so viele dieser Lieder kamen ja auch schon zu der Zeit und manchmal haben wir auch darüber gesprochen oder ich habe ja auch Texte gezeigt, die ich geschrieben hatte oder sowas. Also jetzt noch nicht mal, das ist jetzt hier das Ding, das werde ich als nächstes machen, sondern einfach nur so, wir haben, und ich habe auch gesagt, vielleicht machen wir ein Gedichtband als nächstes, weil ich hatte beim Aufräumen in der Wohnung so viele Zettel gefunden, wo immer so ein Satz oder zwei Sätze notiert waren und das sollten so Lieder werden oder sowas. Aber lustiges Zeug, also wahnsinnige Sachen. Und dann hatte ich überlegt, das alles zu Martin Schmitz zu bringen, der soll so ein Buch machen, wo praktisch wie so Miniaturgedichte und dann aus jedem hättest du sofort ein Lied machen können oder sowas, oder könnte ich mich jetzt hinsetzen. Also es sind nur tolle Ideen. Und da habe ich gesagt, ey, der bringt so ein Buch raus, wir vermarkten das wie so eine Art Gedichtband, wir gehen damit auf Tour, wir machen das Ganze im Sitzen. Du liest so ein paar Dinger vor, dann sprichst du ein bisschen dazu, es gibt was zu lachen, wir spielen kleine Lieder, aber auch so echt so kammermusikalisch hier mit irgendwelchem kleinen Keyboard und fertig. Das wird überhaupt nicht anstrengend, das können wir machen. Und sie hat auch so, oh ja, gute Idee, das machen wir so. Also wir haben eigentlich immer so diskutiert, als würde das noch weitergehen. Mhm. Ja.
Und als sie dann schlussendlich dann doch gestorben ist, was hat das mit dir gemacht?
Der Tod selbst hat mich total aus der Fassung gebracht. Und es war zum, es war eine, also für mich war das so eine Folge gewesen, weil ich hatte so 3 Jahre vorher war mein Vater gestorben und danach hatte ich so, das war auch so gerade vielleicht die Zeit, wo François gesagt hat, jetzt bin ich wieder gesund, aber das war sowas, das hat mich total, der Tod meines Vaters total aus der Bahn geworfen damals, also wo ich so, obwohl es mich, obwohl es einfach nur mein Vater war, der in einer anderen Stadt, aber es hat bei mir zu so einer Explosion geführt in meinem Kopf drin. Und dann ist, als François aus dem Frankreich-Aufenthalt ich sie wieder zurückgeholt hatte, da gab es immer, das war ganz lustig, so ein kleines 4-jähriges Mädchen. Und wir haben auch noch mit der telefoniert, als wir wieder in, das war ihre Nichte praktisch, ihre Nichte. Und ganz lustig, und sie meinte, ey, die erinnert mich total an mich, als ich Kind war, die ganze Zeit am Plappern, ganz lustig, vollkommen lustiges, fröhliches, überbordendes Kind, und die, mit der noch, wir haben auch noch mit der telefoniert, dass wir da in Berlin waren, weil wir jetzt so viel Zeit mit der verbracht hatten, und dann ist die ist gestorben, und das war noch bevor François diese Diagnose hatte, und das war für François ein totaler Schock gewesen und für mich auch. Das ist so, die hatte irgendwas im Gehirn, was da, weiß ich nicht, wie es genau, wie die genaue Übersetzung dessen ist, ich kenne nur die französischen Ausdrücke auf jeden Fall, hat das, gab es da irgendeine Dysfunktion, die nicht erkannt worden ist. Das Kind hat angefangen zu schreien, sie haben das ins Krankenhaus gebracht und als sie ankam, war sie tot. Und das hat so François in eine totale, also eine totale Krise schon mal gestürzt und so, ich war wahnsinnig alarmiert, als das passiert ist. Und dann kam eben bei ihre Diagnose und dann der Tod und das hat so, also ich bin, als es dann François' Tod passiert ist, habe ich so gedacht, alles klar, jetzt bin ich habe jetzt die andere Seite kennengelernt oder ich bin dabei, die andere Seite kennenzulernen. Und also ganz so, ich habe den Bereich der Gegenwart so ein bisschen verlassen. Also nicht nur, dass einige Dinge bedeutungslos geworden sind. Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt zum wiederholten Male so Leiden und Tod und so die letzten, die Stunden und Tage, wenn so der Körper aufhört zu funktionieren, zweimal jetzt erlebt und aus nächster Nähe. Und ich habe es gesehen und es hat mich sehr verändert. Und es hat in mir so Fähigkeiten erzeugt, die ich vorher nicht hatte oder freigesetzt, die ich vorher nicht hatte. Und für manche andere Sachen, die mir früher wichtig waren, ich die Möglichkeit verloren, mich dafür zu begeistern oder sowas. Das kam mir jetzt bedeutungslos vor. Und insofern war es so, ich habe mich ja dann auch so ein paar Monate zurückgezogen, war ganz alleine in Frankreich oder erstmal eine Zeit lang alleine in Frankreich und da habe ich schon gemerkt, dass ich so dabei bin, so ausgelöst durch den Tod, so fundamental was ganz anderes zu werden, ja. Und auch jetzt ganz oft, wenn ich so, also was ich schon vorher hatte oder sowas, dass ich immer denke, es gibt keine Gegenstände auf der Welt, es gibt immer nur Symbole, die irgendwo anders hinzeigen und da der Wegweiser zeigt wieder auf was anderes hin. Also so, dass ich auch so, so gelernt habe, dass so Tod oder sowas, also auch ist auch im Grunde genommen nur ein Hinweis auf den anderen Hinweis hinzeigt. Und das hat ganz viel mit Musik zu tun, mit Texten, wieder mit Wörtern, mit aber auch mit Bildern oder sowas, ja. Also diese ganzen ganz viele Symbole haben eine neue Bedeutung für mich. Oder ich habe zum ersten Mal verstanden, dass die diese Bedeutung haben. Oder ja. Also ich habe das sehr, sehr freudig in mein Denken mit aufgenommen, dass es zu Ende ist, ja.
Das ist jetzt ja nicht so wahnsinnig lange her. Also gute 2 Jahre sind das jetzt. Mhm. Das, was du eben beschrieben hast, geht das noch? Also dass man erstmal so eine Phase hat, wo man wirklich auch alles in Frage stellt, ist, glaube ich, in so einer Trauer auch sehr üblich. Ja. Aber alles, was du gerade gesagt hast, geht das für jetzt? Also bist du Stand jetzt wirklich auch an so einem Punkt, wo du sagst, das ist alles immer noch so, ich bin wirklich auch ein anderer Mensch als vor 5 Jahren und gucke anders auf die Dinge?
Oh ja, natürlich. Ich glaube immer, dass ich jetzt so, also dieses, was ich meinte, dass ich jenseitig bin und dass ich so auch mich manchmal sogar drüber freue, dass ich das kennengelernt habe oder dass ich das jetzt, also so groß meine Traurigkeit ist, dass das aufhören musste oder sowas und ich, wie so sehr, wie ich mich auch ärgere über diese Ungerechtigkeit, dass jemand sterben muss, ich hab jetzt in den 2,5 Jahren oder 3 Jahren gelernt, das damit zu leben, ja. Und das ist, und das setzt mich in die Möglichkeit, ein anderer geworden zu sein und Sachen zu machen, die ich vorher gar nicht hätte machen können, ja.
Inwiefern unterscheidet sich denn dein jetziges Ich von dem damaligen Ich und was machst du jetzt anders?
Also zum einen sind mir ganz viele Sachen egal, das ist mir wirklich gleichgültig. Und zum anderen, naja, ich habe zwar auch Texte geschrieben, kann ich mich erinnern, bei Stereo Total, oder ich habe Texte fertig geschrieben, oder ich habe, aber dadurch auch, dass Françoise eigentlich eine begnadete Texterin war, war das überhaupt nicht gefragt oder sowas. Mhm. Und mit ihrem Tod ist bei mir sowas ausgelöst worden, dass ich wie ein Wahnsinniger geschrieben habe. Hauptsächlich Texte und Liedertexte oder mich die ganze Zeit geäußert habe darüber. Also nicht um es zu veröffentlichen, sondern eigentlich für mich und um meine eigenen Nerven zu beruhigen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich so einen Schock erlitten habe, dass ich plötzlich so eine Sprache dazu gekriegt habe und die mir als Blitzableiter dient. Und dann habe ich auch die, also das hat sich schon mal da habe ich mich total verändert, dass ich mich vorher habe ich gedacht, naja, ich mache hier diese Musik. Ich habe, wenn ich Musik machen bedeutet für mich, ich nehme mir ein Instrument und spiele da drauf oder ich spiele ein bestimmtes Lied. Und jetzt bedeutet für mich Musik machen, ich denke genau diesen einen Satz, den denke ich über mich, mein Leben, mein Verhältnis zu Françoise, über Tod, also das habe ich erlebt, das weiß ich, was es ist, das geht mich an und ich denke diesen einen Satz und ich denke, der hat genau eine Melodie, die steht da schon drin und jetzt mache ich einfach nur noch das, das zu spielen, ja, und das ist was völlig anderes für mich. Ganz erfüllend, ganz lustig, habe ich früher nie gehabt, ist da bin ich ein anderer geworden und das ist mir zum Beispiel viel wichtiger als alles andere
ist auch tatsächlich ein wahnsinnig berührendes und tolles Album geworden, Psychoanalyse Volume 2. Also ich habe das jetzt in Vorbereitung mir noch echt ein paar Mal angehört. Ich finde es
und sehe das total, was du sagst, ne? Also weil musikalisch völlig egal erstmal so, ne? Aber einfach natürlich allein die Tatsache, dass du ja bei Stereo Total einfach jemand warst, der in Anführungsstrichen nur für die Musik zuständig war, ja, ne? Und ich glaube, du hast vielleicht mal ein bisschen mitgesungen oder so, ne? Mhm. Aber das ist schon so, das ist, also ist auch natürlich mit dem Wissen, ne, dass das irgendwie auch so eine Bearbeitung dieses Trauerfalls war, einfach es wird liest man auch Rezessionen und so, ne, das ist wirklich auch ein sehr intimes und sehr, es hat mich wirklich auch stark berührt und ich fand es wirklich, also richtig schön auf eine Art. So. Mhm. Hat dabei aber auch eine Art von, irgendwie, es hat eine Tiefe und eine Leichtigkeit zugleich, aber auch das, was vielleicht teilweise, also mir war so Stereo Total manchmal so ein bisschen, ich war nie so riesen Fan, ich kannte dann eben die größten Hits, es war mir vielleicht auch so ein bisschen zu klamaukig, werde ich der Band aber auch nicht gerecht, weiß ich so, ne? Mhm. Aber dass dieses Soloalbum von dir jetzt, also das möchte ich nur noch mal ruhig auch allen Leuten ans Herz legen, weil ich es wirklich richtig stark finde. Und es ist toll, wirklich.
Ja, ich danke dir. Ja, aber es war auch wirklich, dass ich so durch den Schock vielleicht auch so irgendwas, wie Leute, die vom Blitz getroffen werden und plötzlich haben sie irgendeine Fähigkeit, die sie vorher nicht hatten. Also so ein bisschen war es bei mir auch, dass es für mich wie so ein, es hat alles verändert.
Und, ja, aber ich finde gleichzeitig klingt es jetzt ja auch nicht so, also es ist jetzt ja kein Klassik. Ja? Mhm. Ich finde, man merkt schon, dass du das bist. Ne? Und ich fand dieses Gleichnis oder diese Symbolik, die du gerade eben genannt hast, dass du sagst, im Leben passieren Dinge und du empfindest die wie so eine Wegweisung, wo jetzt der Weg jetzt in eine neue Richtung einschlägt. Ich finde, man hört das schon auch, man hört das raus, wo es herkommt, aber hat praktisch eine neue Luft, so diese Musik, finde ich. Das finde ich, das ist nichts, es ist jetzt ja nicht ein komplett neu, es ist jetzt ja kein Metal-Album oder irgendwie sowas, wo man so denkt, das ist jetzt, macht das was ganz anderes. Das
kommt wahrscheinlich noch.
Ne? Ich denke auch. Ja, vermutlich. Aber sagen wir so, dann ist es jetzt die Vorbereitung zum Metal-Album. Ist so der Schritt dazwischen.
Ja, ja.
Ja. Man muss auch sagen, ich weiß nicht, Jupp, sag mal ganz kurz, wann wird diese Folge veröffentlicht? Denn du hast ja auch hier demnächst hier schon direkt bei uns im Kit Captain Club eine Show, ne?
Ist es ja nicht?
Danach wird es dann
wieder so erschwert. Ich habe heute schon geübt, ne? Die ganz fröhliche neue Gitarristin spielt mit mir mit. Sonst habe ich ja drauf gedrungen, dass wir lieber nicht proben.
Und, natürlich nicht.
Und ich spiele so die Lieder sozusagen, die Akkorde und singe dazu und alle anderen machen so, was ihnen dazu einfällt. Und die Gitarristin, die sonst mit mir gespielt haben, haben meistens Atonale und Effekte gemacht und dazu noch Schlagzeug und Perkussion. Das heißt, wir waren immer eigentlich gut, ohne jetzt üben zu müssen. Und jetzt habe ich diese Frau, die ist ganz lustig, die konnte vorher gar nicht Gitarre spielen, aber die hat sich das abgeguckt bei mir, zweimal geprobt und lernt wahnsinnig schnell. Und die kann jetzt irgendwie so auf einer Seite sozusagen die Lieder mitspielen. Und ich habe auch ganz extra dann Lieder geschrieben, die ganz einfach sind, die keine großen Akkordfolgen mehr haben. Und da habe ich mehr Zeit zu singen. Und das ist auch ganz lustig. Diese kommen beide aus Taiwan, die Musikerin. Und die, also das sieht schon mal ziemlich... Also so, wenn die, wir haben einen riesigen Größenunterschied und dann spielt Lilith vielleicht auch noch mit und die ist genauso groß wie ich. Also das wird schon einfach total extrem auf der Bühne aussehen. Die tragen alle Brillen, was ich auch wieder sehr gut finde. Und
aber bist du schon mit den Songs eigentlich schon aufgetreten? Ja.
Ja, ich trete öfter auf. Ja. Analyse. Ich hatte eigentlich auch immer eine kleine Band, aber manchmal mache ich es alleine. Okay. Und jetzt gerade eben habe ich das Gefühl, dass wieder ich werde es auch gerade vorbereiten, die neue Platte, die rauskommen soll im Sommer. Mhm. Friedhof der Moral soll das heißen. Und die Und die sind eigentlich auch noch solider wie so ein bisschen wie aus der Psychoanalysezeit, aber ganz viele habe ich geschrieben, das sind echt ganz kleine, stumpfe Nummern oder sowas, wo mir einfach nur die sehr einfach sind, ja. Und deswegen ist auch schon wieder zwar jetzt kein Metal, aber es ist schon.
Noch nicht.
Kommt mir noch nicht. So wie jetzt Metal. Irgendwas anderes vor, schon wieder, wie, ja.
Du hast dich ja auch daran versucht, ist das falsche Wort. Du hast ja auch interessanterweise spannend, und da schließt sich auch jetzt nochmal der Kreis zu unserem Punk-Ansatz, ne? Du hast jetzt ja auch eine Single veröffentlicht mit Anton Gaber, mit einem Cover-Song von mit dem Cover-Song des Welthits von Pisse, Fahrradsattel. Wie bist du denn dazu gekommen?
Das war eigentlich, Pisse sind mal gekommen zu mir in mein Studio und haben aufgenommen bei mir. Für Schinken in durch die Menopause, für die Platte haben sie bei mir gemacht. Und daher kannten wir uns eigentlich so ein bisschen. Oder kannten, wir hatten vorher auch schon mal zusammen gespielt. Und da waren Françoise und Anton auch mitgekommen und haben bei einem Lied zusammen gesungen auf der Pisse-Platte. Und dann, das heißt, wir waren alle miteinander bekannt. Und dann hatten sie jetzt letztes Jahr an der Volksbühne gespielt.
Stimmt.
Ja. Und sie wussten nicht genau, ob sie das machen sollen, haben sich aber gedacht, doch, wir machen das mal hier, bestuhltes Konzert, mal was vollkommen anderes. Und dann hatten sie sich überlegt, dass sie so ein buntes Vorprogramm haben. Und da sind ganz viele Leute aufgetreten, aber auch Anton ist auch aufgetreten. Und mich hatten sie gefragt, dass ich dieses Lied Fahrradsattel singe. Warum, weiß ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich hatten sie gedacht, ich würde so eine Schlagerversion da draus machen. Aber ich hatte dann auch gemacht. Aber ich hatte dann eben Lilith gefragt, Lilith Stangenberg, dass sie das auf sozusagen aus der weiblichen Perspektive singt. Und dann war die nächste Frage, dass das jetzt also nochmal aufgenommen wird und dann jetzt veröffentlicht. Und so kam das zustande. Also Pisse ist ein...
Phänomen, ne? Ist ja ein Phänomen, die Band.
Absolut, ja, also in jeder Hinsicht. Also ganz ganz ungewöhnlicher Ansatz, ganz ungewöhnliche Art der sowieso Verweigerung, die noch so über so Punk-Verweigerung hinausgeht, weil es nochmal eine ganz andere Drehung hat oder sowas. Also auch ganz, ganz kreativ auch damit, sich Nein zu sagen oder sowas. Ganz, hat mich wahnsinnig begeistert, und auch viele Details ihrer Platten finde ich auch ganz toll. Zum Beispiel diese, die ich damals aufgenommen hatte, da gab es erstmal so ein Raga-Stück, das hatten sie auch aufgenommen, dachte, oh Mann, das passt aber nicht zu den anderen Liedern, nur gucken, wo sie das auf der LP platzieren. Das haben sie dann gleich als allererstes draufgepackt. Und irgendjemand, der das gehört hat, ja, Anton war es, genau, Anton Garber, der hat es gehört und hat gesagt, ja, Pisse kommt mit sowas durch. Und dann, habe ich auch gedacht, seine Prognostik hat sich genau bewahrheitet, ja.
Und, das ist ja auch so erstaunlich, weil tatsächlich ja dein Song, sage ich jetzt mal, Fahrradsattel, hat ja aufgrund so einem TikTok-Phänomens, ich weiß gar nicht, wie viele.
Absurd viel auf jeden Fall.
Hat irgendwie über 60 Millionen Streams auf Spotify. Ich habe gerade geguckt, 85 Millionen Streams.
Crazy, wirklich.
Das ist schon crazy. Aber die Band selber spielt den Song ja leider gar nicht mehr live, ne? Also soweit ich weiß. Ja. Die Chuspe muss man tatsächlich auch haben, ne? Also so ein Überhit zu haben und den dann live überhaupt nicht mehr zu spielen.
Das stimmt. Also die ganz, ganz mutig sind die da drin, auch sich zu dem zu bekennen, woran sie glauben oder was sie wichtig finden oder sowas, und gar nicht und auf so eine ganz zarte, fröhliche Art und Weise sind, die manchmal unkorrumpiert von der Welt um sie herum. Das macht mir sehr großen Spaß, das zu betrachten. Ich hätte es nicht drauf. Ich könnte, also wie gesagt, ich mache Werbemusik und alles Mögliche oder sowas. Ich werde niemals wahrscheinlich in so einer Band glücklich werden oder sowas. Aber ich bewundere es sehr. Ich finde es ganz toll. Jedes einzelne Detail von allem, was sie machen, dass sie zum Interview andere Typen dahin schicken, die gar nicht in der Band spielen, alle Titel auf dem Plattencover sind an Züge dran gesprüht worden und dann fotografiert und dann steht das Foto, also steht nicht der Liedertitel, sondern sind die ganzen Fotos von den Zügen oder dass sie auf einer Platte, weil jedes Mal, wenn die wieder veröffentlicht wird, fotografieren sie immer wieder dieselbe Wand, wo ursprünglich mal Pisse dran gesprüht war. Inzwischen steht da was ganz anderes. Also das heißt, das Cover verändert sich mit jeder Auflage, weil da jetzt was anderes an der Wand steht. Also ganz viele winzige oder das auch in einer Platte hatten sie so eine Büchereikarte mit eingelegt, die dann zum letzten Mal ausgeliehen 1997 oder sowas drauf stand oder sowas. Also so ganz viele, in vielen Details ganz lustig, ja, und ganz subversiv und ganz klug.
Hey, ich würde noch mal eine ganz andere Frage stellen wollen. Du wohnst jetzt seit 40 Jahren quasi schon in Berlin. Die Stadt hat sich ja crazy verändert. Was vermisst du an dem Berlin, in das du gezogen bist?
Also, was ich, es war schon wirklich lachhaft früher, was alles möglich war oder sowas, oder in welchem unterentwickelten Zustand sich die Stadt eigentlich auch befunden hat. Und selbst so dieses Vorwende Berlin, was ich noch erlebt habe oder sowas, das so, wo die Stadt praktisch schon total vollgestopft war oder sowas, die West-Berlin. Da habe ich so gedacht, ey, was alles noch möglich ist hier. Und mit der Maueröffnung natürlich auch, also so diesen, wo ich manchmal gedacht habe, dieser Anarchismus oder sowas, der auch so gerade in den Nachwendejahren geherrscht hat, dass einfach so viel möglich war. Das finde ich sehr schade, dass das verschwunden ist. Und wo ich auch gedacht hätte, sie hätten so ein Gesetz erlassen sollen, dass sich Berlin nicht nach 1990 einfach nicht mehr verändern darf. Das muss genau auf das eingefroren werden.
Freiluftmuseum.
Ja, das war ganz korrekt.
Das ist auf jeden Fall besser, als es jetzt ist, keine Frage.
Ja. Und ansonsten ist es wirklich, dass ich Françoise sehr vermisse, die ich mit eigentlich dieser ganzen Zeit verbinde. Und darüber hinaus muss ich sagen, dass ich und natürlich, also so die, was ich auch vorhin mit, dass man vom Kuchenbacken leben kann oder sowas, oder dass man das, es gibt immer noch tolle Läden, die nicht kommerziell sind oder sowas, aber trotzdem ist es, dass dir von allen Seiten jetzt so Steine in den Weg gelegt werden. Das finde ich sehr schon ziemlich hässlich, wie sich das optisch natürlich auch, abgesehen davon muss ich auch sagen, dass ich ganz schön in so einer Traumwelt lebe, dass ich hier immer die eine Straße lang gehe, ich bin im Rauchhaus, ich habe trotzdem immer noch ganz schön viel von dem Berlin, wie es früher war. Und Sorglosigkeit, die ich auch früher gehabt habe oder sowas, die habe ich zwar teilweise immer noch, aber ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt oder ob es an, ob ich schlecht gealtert bin oder ob Berlin schlecht gealtert ist.
Also Berlin auf jeden Fall, würde ich sagen. Bei dir würde ich bisher sagen, nein. Aber um das vielleicht nochmal sozusagen die positive Version der Frage, was schätzt du heute noch an Berlin?
Ach, das sind so viele lustige Leute hier. Das ist so so möglich, so viele ungewöhnliche Begegnungen und Freundschaften zu haben und auch manchmal vor allen Dingen hier in Kreuzberg, also auch wirklich noch manchmal auf so ein paar Quadratmetern oder Kilometern, ich weiß nicht, also so viele auch noch komische Ach so, wie so Welten, die so nebeneinander oder untereinander oder übereinander existieren. Also das ist auch noch so, also auch noch so was ganz Kaputtes gibt oder sowas. Also so, dass immer noch total viel gesoffen wird oder sowas. Also das ist, ich finde das alles, dass es immer noch total viel Dreck gibt. Und das finde ich beruhigend. Und das ist immer noch, dass es immer noch Köpi und Wagenplatz und Rauchhaus und sowas gibt. Mhm. Und dass es da immer noch Leute gibt, die jetzt nicht sind, oh, ist das toll, dass es das gibt, sondern die dann immer noch das bisschen Miete, was sie jetzt vielleicht zahlen müssten oder sowas, das auch nicht bezahlen. Also das finde ich total beruhigend, weißt du, dass es da auch, dass nicht so ein blödes Bewusstsein herrscht, oh, wir müssen das jetzt pflegen, sondern dass es auch wirklich noch als das genossen wird, was es ist, so ein Freiraum.
Ich finde ja auch tatsächlich, gerade hier in Kreuzberg ist es fast dreckiger geworden in den letzten 5 Jahren. Also ich finde, das ganze Drogending hat hier massiv in den letzten Jahren zugenommen. Ich weiß nicht, wie häufig das ich bei uns im Hausflur unten Junkies da rumsitzen sehe, ja, oder jetzt neuerdings jugendliche Kids, die dieses Ballongas ist hier immer. Ja. Unser Hausflur ist voll mit diesen leeren Gasflaschen neuerdings. Ja.
Das habe ich doch gar nicht. Das habe ich hier noch nicht gesehen.
Nee.
Bei uns, nee, komischerweise nicht.
Nee, das dauert noch ein bisschen, bis es von Kreuzberg nach Neukölln rüberschwappt.
Ja, wahrscheinlich.
Nee, also ja, ich find's krasser, ja. Und ich finde auch, dass man hier so am Park, also wie viele Leute man, und das habe ich vor 10 Jahren hier noch nicht gesehen, dass wie offen hier harte Drogen konsumiert werden, praktisch auf offener Straße. Aber wenn es das nicht gäbe, wäre es hier natürlich kein Unterschied mehr zum Prenzlauer Berg. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist also dieser ganze Dreck und dieses ganze Elend auch, ist auch ein Showstopper für die Gentrifizierung, zum Teil zumindest.
Ich sehe keinen, also jetzt wieder das wieder, was ich eingangs sehe, mit Moral, manchmal sehe ich nicht so viel Unterschied zwischen Geschäftsleuten und Drogendealern, ja. Und ich sehe auch manchmal nicht so große Unterschiede zwischen Abhängigen und zivilen Mitgliedern der Gesellschaft, die aber eigentlich auch in so einer Suchtgesellschaft leben, wodurch alle möglichen Versprechungen und Werbungen Bedürfnisse geweckt werden, die niemals befriedigt werden können. Und in dem Sinne ist es für mich nicht so ein, also ich finde das nicht anrüchig, Drogen zu nehmen, sondern vielleicht ist sogar der oder die Drogensüchtige die einzige Person, die einen Ausweg aus dieser Suchtgesellschaft gefunden hat, indem sie sich selbst auslöschen. Und also ich meine, was wirklich hässlich ist hier in Kreuzberg, das ist die Autos. Ne? Also die können wirklich mal, ich kann mich erinnern, dass es so früher, wenn da mal ein Auto vorbeigefahren ist oder sowas, aber das ist schon, das hat schon ganz schön Überhand genommen.
Moment, warst du das?
Was?
Warst du das? Die 4 Scheiben, die bei meinem Auto eingeschlagen wurden. No shit. Nee,
ich war's nicht.
Also, wirklich, also man kann einbrechen in Autos, indem man nur eine Scheibe einschlägt. Nein, bei meinem Wagen sind 4 Scheiben.
Ja, das war Brezel, ich bin mir ziemlich sicher.
Ich bin auch sicher, das war Brezel.
Also ich bin feige geworden im Jahr.
In der Werkstatt haben sie mir gesagt, Bruder, hast du Feinde?
Also ich habe mich sehr gefreut, als mich neulich Abend eine Freundin besucht hat und die hat mir einen Mercedes-Stern mitgebracht. Die
Ach, ein Klassiker von früher.
Auf der Wiener Straße abgeruppt. Und
ah ja, hier übrigens, sprich gar nicht weiter, dann war deine Freundin das. Denn mein Wagen hat hier auf der Wiener Straße geparkt.
Ja, und dann sind diese ganzen Typen rausgekommen aus dem Café, in dem sie gerade saßen, haben sie und ihre Kumpels die Straße runtergejagt. Das ist dann wohl auch noch zu einem kleinen Handgemenge gekommen, was damit geendet hat, dass sie irgendwann, die haben es dann auch aufgegeben oder sowas. Und sie hat auf jeden Fall diesen Stern.
Das habe ich aber schon lange nicht mehr gehört, dass das jemand gemacht hat. Das ist ja wirklich, das war ja an der Tagesordnung früher, ne? Mhm. Also ich habe eine Zeit lang, glaube ich, wenig Mercedes mit Sternen gesehen.
Ja, es gab auch wenig Bullenautos ohne Beulen.
Das stimmt.
Nee, aber
auch.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die Mercedes ja gar nicht mehr diese hochstehenden Sterne haben.
Ja, die meisten haben eben nur so ein Symbol da drauf. Nur, ne?
so ein Emblem, das praktisch so in der Kühlerhaube so eingelassen ist. Ja. Ich glaube, diese hochstehenden Sterne, die gibt's, glaube ich, nur noch ganz selten. Die sind aus dem Autodesign verschwunden.
Mhm. Mag sein.
Aus den Gründen vermutlich.
Ja, naja, also wie gesagt, es ist schon ganz schön hässlich geworden hier in Kreuzberg und so weiter. Und zum Heulen, wenn du es eigentlich auch früher noch erlebt hast, aber andererseits, ich finde schon ganz gut, wie es ist. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt auf der Welt gewesen bin oder am Ende sogar in Westdeutschland, ich komme zurück nach Berlin, dann habe ich das Gefühl, ich muss hier mal den Boden küssen, so schön ist das hier.
Okay. Bist du ein, früher hast du gebacken, um Kohle zu machen. Bist du so ein Kochtyp?
Überhaupt nicht, gar nicht.
Warum nicht?
Also,
aber isst du gerne?
Ich esse gerne, ja, aber ich habe zum Beispiel, ich habe überhaupt nicht vor zu kochen, vor allen Dingen nicht für mich alleine oder sowas. Ich lasse mich gerne einladen, ich esse auch gerne in Gesellschaft, aber so, ich fange nicht an zu kochen, nein. Mhm. Also ich habe schon eigentlich. Damals mit Françoise habe ich noch gekocht oder sowas, aber das war strenges Regiment. Da hat die vom Sessel aus Anweisungen gegeben, was jetzt gemacht werden muss, und ich habe das dann umgesetzt. Aber darüber hinaus so jetzt alleine mache ich überhaupt nichts mehr. Habe ich nicht vor.
Hast du noch unerfüllte Wünsche, Sehnsüchte?
Keine Ahnung. Also das, was ich mache, gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Das erfüllt mich auch ziemlich. Ich meine, ganz oft, wenn ich höre, dieser oder jener fährt jetzt nach Mexiko, dann denke ich, ah ja, das war schon echt eine richtig lustige Zeit. Ich sehne auch die Zeit eigentlich zurück, als ich so viel gereist bin oder nicht touristisch, sondern einfach als Band. Hm. Aber gleichzeitig.
Aber meinst du nicht, dass das wiederkommen kann?
Kann sein, aber ich meine, ich bin auch, also wie gesagt, ich bin ein anderer geworden, ich bin echt ein dickes Stück älter geworden und früher war das so, Françoise war ja ein bisschen älter als ich, das heißt, ich wusste sowieso schon immer, was auf mich zukommt. Darüber hinaus bin ich bin in so einer komischen Familie ohne Fernseher aufgewachsen, das heißt, ich habe so eigentlich so ein Leben geführt wie so Leute 50 Jahre vorher, wenn ich dann noch mit einrechne, dass ich mit Françoise eine Freundin gehabt habe, die sozusagen nicht intellektuell, aber von ihrer Einstellung her im Alter einer Frau vor der weiblichen Vollentwicklung stehen geblieben ist, bin ich noch mal ein dickes Stück älter. Das heißt, ich habe jetzt inzwischen schon so ein fast biblisches Alter erreicht.
Ich wollte ich auch sagen.
Und daher gesehen bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob ich nach Mexiko gehen sollte und da Konzerte spielen sollte oder sowas. Vielleicht ergibt sich's oder sowas. Aber ich meine, so alte Typen, die leiden echt auch unter Verstopfung. Also, dass sie denken, sie müssen da jetzt noch hingehen und anderen den Platz wegnehmen oder sowas. Also, vielleicht ist das auch echt gar nicht so, jetzt als Gedanke gar nicht so gefragt. Also, vielleicht sollte ich einfach so mal das machen, was sich so anbietet und mir über nichts anderes Gedanken machen.
Und was dann passiert. Also ja. Ich würde da bei dir nichts ausschließen.
Ich hätte gern, machen wir mal so Werbeblöcke manchmal.
Okay.
Machen wir das jetzt?
Jetzt machen wir die Werbung.
Ja. Hast du irgendwas, für was du Werbung machen willst, Brezel? Irgendwas,
was ich Werbung machen will?
Was du gut findest.
Für irgendein Produkt?
Eine Band, eine Platte, ein Restaurant, neues Geschirr, was du vielleicht gerade hast, ein Küchengerät, whatever. Ich muss auch erstmal nachdenken. Christopher hat mal oft was, meistens irgendwelche Hardcore-Bands.
Oh ja, dann mach du doch mal für deine Band und dann mache ich, also so, soll ich auch in eigener Sache Werbung machen? Natürlich.
Für was du Werbung machen, für was du willst.
Am 5.5. kommt nämlich das Buch von Françoise raus, in dem sie 12 Jahre lang geschrieben hat und es nicht fertig gekriegt hat.
Mit Release-Show im SO36.
Und die hat, und das kommt raus, also dafür mache ich natürlich gerne Werbung, auch weil ich hatte damals alle Fassungen gelesen. Und jetzt gibt es sozusagen so eine Zusammenstellung aus, also so, es ist ganz, und ich bin ganz froh, dass das jetzt rauskommt. Ich bin ganz froh, dass es auch noch in so einer großen Rahmen vorgestellt wurde und so weiter. Ja, ich denke so, wow, ja, das freut mich. Ansonsten, jetzt lass mich mal schnell gucken, was habe ich denn für eine gute neue Platte in letzter Zeit bekommen? Oder hast du schon was?
Ich habe gerade noch nichts. Nee, aber Christopher hat oft was.
Ja, ich hatte mir eine Band überlegt, die mir jetzt dummerweise gar nicht mehr einfällt. Oh. Aber wofür ich Werbung, die vielleicht fällt mir sicher gleich noch ein, wofür ich Werbung machen kann, ist, was ich entdeckt habe auf YouTube, ist ein Kanal, der heißt Drumeo.
Wie schreibt man das?
Es ist so wie Drum, nur mit EO, glaube ich, am Ende.
Okay.
Und was die machen, und fand ich total. Ich fand das total faszinierend und witzig. Die Betreiber, die diesen Kanal machen, die haben scheinbar irgendwie so eine Art Tonstudio, aber sind Drum-Experten.
Oh.
So. Und die Musiker, die Drummer, die bei denen so durchs Studio so durchziehen, denen geben sie so eine Challenge. Und zwar spielen die denen Songs vor, die sie noch nicht kennen, aber eigentlich bekannt sind.
Ja.
Und die spielen die denen vor ohne die Drum Parts.
Ah.
Und die hören praktisch diesen Song. die hören diesen Song zum ersten Mal, den eigentlich bekannten Song ohne den Drum Part, und müssen dann praktisch auf das, was sie hören, so ein Drum Part dazu sich ausdenken und spielen. Und dann spielen die praktisch das, und ich habe zum Beispiel gehört, ich kannte die Drummerin nicht, die da war, aber die haben die vorgespielt, Killing in the Name von Rage Against the Machine, ohne den Drumpart. Und die musste dann praktisch sich einen Drumpart dazu überlegen und hat den dann praktisch gespielt. Und danach hören sie sich dann gemeinsam das Original an. Und das ist dann so ganz interessant, dass sie sagt, ach, das ist jetzt interessant, dass sie da jetzt das. Da habe ich fast gedacht, dass sie das jetzt spielen, aber ich habe es dann doch anders gemacht und so. Und ist so ein bisschen Musik-Drum-nerdig, aber ich fand es wahnsinnig unterhaltend, dem so zuzugucken. Ich habe noch so zwei, drei andere mir angeguckt und die waren jedes Mal sehr unterhaltsam und sehr interessant.
Sehr gut.
Interessant. Okay, hast du noch was, Brezel?
Ja, ich gucke immer schon. Darf ich kurz aufstehen?
Natürlich darfst du aufstehen.
Also, ich wollte euch einen Kunstkatalog zeigen.
Aha, Kunst finden wir auch gut.
So, dir wird das schon wieder vielleicht zu drollig sein, aber ich habe neulich einen mir angeguckt, hat sich inspirieren lassen von diesem Fürst Pöckler-Eis.
Ja, ach so, ja, stimmt, ja.
Und andererseits von dem, da kannst du schon hier an den, auch dass es hier so waffelartig aussieht.
Ja, wie hieß denn dieses Happen oder so hieß das doch, dieses Eis, oder?
Und hat das aber kombiniert mit, ich weiß nicht, ob euch dieser... weiß nicht, wie er genau heißt, Malevich, den
sagt mir gerade nichts.
Also die Bilder von dem, der hat solche Sachen wie das schwarze Viereck oder sowas gemalt. Also er hat die Bilder von dem in den Fürst Pückler, das war so ein russischer Konstruktivist, die Bilder von dem in den Fürst Pückler Farben nachgemalt. Und ich suche mal einen besonders markantes raus. Also, das zum Beispiel hier, also diese kleinen Striche, da ist abstrakte Kunst. Und dann seine Ausstellung, das ist also hier zum Beispiel ist zu sehen, das war die Ausstellung 1915 in Petrograd oder wo auch immer. Also man sieht diese Zimmerecke und da hängen die ganzen Bilder, das Schwarze Kreuz oder die und dann seine Ausstellung sah dann ganz genauso aus.
Nur in Fürst-Pückler-Farben.
Ja. Und das ist ein sehr fröhlicher Künstler, der heißt Henk Henk Schmidt in der Beek. Und ich kenne den eigentlich auch nur, weil er hier immer auf der Straße rumläuft. Und ich habe irgendwann angefangen, mich mit dem zu unterhalten. Und dann wollte ich gerne seine. Und dann habe ich ihn mal besucht bei seiner Ausstellung. Dann habe ich festgestellt, das ist seine Kunstrichtung, diese Eiswaffeln zu malen. Und auf jeden Fall, den kann ich empfehlen.
Gut. Ich empfehle heute eine Bandprojekt von einer guten alten Freundin von mir. Das heißt Merriment and Dirt. Mhm. Das ist von meiner alten Freundin Milena und die es ist schön. Es ist ein bisschen so poppig, post-punkig, sehr leicht. Ist gerade jetzt veröffentlicht, so ein Album, was sie glaube ich schon länger aufgenommen hatte oder hatten. Das kann ich mal empfehlen. Merriment and Dirt. Mhm.
Okay, und ich weiß jetzt nämlich auch, was ich vergessen habe, denn ich wollte die Band Fold empfehlen. Die haben Ende letzten Jahres ein Demo rausgebracht. Mehr gibt's von denen bisher nicht. Und ich finde die eine reinrassige Hardcore-Band. Ich finde die sensationell gut.
F-O-L-D oder was?
F-O-L-D, Fold. Mhm. Die Falten. Mhm. Das finde ich sehr stark. Und außerdem finde ich, wir haben ja auch immer wieder so kleine, wie nennen wir es, deine musikalischen Entgleisungen im Bereich Oasis,
ja.
Um da mal nachzusetzen, die Libertines haben ja ein neues Album rausgebracht.
Das ist wirklich eine Band, die kein Mensch braucht.
Oh, ich finde das Album richtig gut. Ich finde es richtig gut. Also in diesem Indie-Rock, in diesem 90er-Jahre-Indie-Rock-Bereich, finde ich, ist das Album richtig gut geworden.
Lass ich dir natürlich, wenn du magst.
Ja, aber du kannst mir auch gerne widersprechen.
Ich habe es ja nicht gehört, aber es ist eine Band, die für mich so völlig unter ferner Liefen lief und läuft, ehrlich gesagt.
Ja.
Okay. Bevor wir zum Ende kommen, Brezel.
Ja.
Wir haben so eine begleitende Playlist, wo du spontan drei Songs aus den Kategorien, die ich dir gleich nennen werde, bitte draufpacken sollst. So Spotify-Kram. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was auch auf Spotify ist, aber das kriegen wir hin. Also, als erstes möchte ich einen Stereototal-Song, der in Japan immer besonders gut ankam.
Das war Holiday Inn.
Okay. Dann möchte ich ein Lied, das du mit deiner Jugend in Hessen verbindest.
Ich kann mich erinnern, dass ich mal einen Acid-Trip genommen habe und bin nach Hause gekommen. Das hat einfach nicht gewirkt. Und dann habe ich mir Lene Lovitch angehört, Lucky Number One. Und in dem Moment, als da gibt es einmal so ein Händeklatschen. Und in dem Moment, als das kam, hat alles im Raum die Farbe gewechselt. Und ich habe danach noch ganz oft diese Platte gehört und habe versucht, dieses Klatschen wieder zu finden. Aber das Klatschen war schon die erste akustische Halluzination gewesen.
Ah. Okay. Lene Lovitch, übrigens, man soll es nicht glauben, die spielt, glaube ich, in 2 oder 3 Wochen hier im Wild at Heart.
Ja, ich weiß, habe ich auch gesehen. Lohnt sich das?
Weiß ich nicht, ob das eine ganz traurige Veranstaltung ist oder ob das richtig super ist, weiß ich nicht.
Nee, ich habe es vor 2 Jahren gesehen, da hat die das schon mal gemacht.
Ja?
Und das war gut?
Ja, die sieht völlig geisteskrank aus. Die hat eine irrsinnige Frisur, so eine vollkommen exzentrische ältere Dame, die hat so eine Band dabei, die sehen so ein bisschen Cabaret-mäßig aus, die spielen die Lieder so ähnlich wie auf der Platte und alle sind zufrieden, ja, ist gut. Kannst du dir reinziehen, also wenn du... also okay. Ist schon nur was für Leute, die es auch so haben wollen, aber das ist schon sehr gut, ja.
Okay. So, und letzter Song ist das aus deiner Sicht beste Lied aus Berlin vom ersten Quartal 2024. Also ein aktueller Song von einer Berliner Band/Künstlerin.
2024?
Jetzt quasi.
Ich mag sehr gerne diese Band Spliss.
Spliss heißen die.
Oh.
Die haben dieses Lied Carbonara, Leona Coca-Cola.
Da muss ich mal gleich mal nachgucken, ob sowas auf SPLISS.
Das weiß ich nicht, wie die sich schreiben.
Ich kann dir sonst auch ein anderes. Aldios gefällt mir auch gut.
Aldios, die hatten wir doch schon hier.
Aldios, haben aber die haben keine neuen Platten.
Sie haben eine Kassette. Eine neue.
Ja?
Also die Kassette.
Ist nicht 2024.
Ach so, okay, na dann.
Splits mit Doppel-Z gibt es.
Ja. Ja, guck hier, der zeigt doch hier das Shirt.
Warte. Okay, aber das hier ist irgendwas auf... Nein, wir schauen mal.
Also es gibt zwei Bands, die den gleichen Namen haben. Die eine kommt aus Westdeutschland, die andere aus Berlin.
Ja, ich glaube...
Ah, ich bin ganz schlecht vorbereitet, aber wenn ich einen Moment nachdenke... Nee,
das, was ich gefunden habe, ist diese alte Hannover-Band, die auch auf No Fun Records war. Da gab es auch schon eine Band.
Jetzt
sind es natürlich
jetzt,
nicht.
In der jetzigen Zeit. Und die Kassette ist auch wirklich, glaube ich, erst von 2024.
Das finde ich gut, aber ist nicht auf Spotify.
Ah, dann...
Aldios, gucke ich mal nach. Finden wir natürlich super. Sind wir Fan.
Aldios ist doch Lauras Band, oder?
Ja, genau. Ja. Da habe ich dich übrigens das letzte Mal gesehen beim Aldi Ost-Konzert im Loophole, wo du danach auflegen wolltest, aber ich glaube, es gab keine Nadeln bei den Plattenspielern. Hey,
doch, die haben irgendwann nach Stunden
noch ihre Nadeln gefunden. Ja, da war ich dann schon weg.
Ja, aber...
Ja, aber Aldi Ost gibt es auch nicht auf Spotify, die sind halt auch so Punks, ne?
Aber vielleicht darf ich nochmal nachdenken.
Du darfst unbedingt nachdenken.
Weil wenn ich ein bisschen hier gucke, dann fallen mir auch ganz viele Sachen ein, die ich auch als...
ich würde auch 2023 ruhig noch gelten lassen.
Das ist schon, wollte ich auch sagen, das war jetzt schon sehr...
Ja, ich weiß, es war so eine spontane Idee.
Ist ja gut, wenn wir hier beim Thema bleiben und aktuell. Ich fand auch... ja, doch, das gibt's vielleicht. Es gibt so eine Single, die habe ich nämlich gerade erst bekommen. Augenblick, ich zeige dir.
Ja.
Das ist eine Compilation. Das ist eine Kompilation. Auf einer Single drauf sind oh Gott, ich kann die, auf jeden Fall der eine, das ist Richard von Pisser auf jeden Fall, dann noch ein weiterer, aber das dritte Lied, das finde ich nämlich am interessantesten, das heißt Little Ghost und das spielt Little Ghost Song und die Musikerin, die ist ganz toll.
Little Ghost Song.
Und das, hoffe ich, kommt aus Berlin. Ist das, gibt's das?
Warte mal, Künstlerin, warte mal.
Ich finde das ja gut, wenn Bands das nicht machen. Das
ja, ist ich finde es eigentlich auch gut, aber das hilft
uns jetzt nicht. So. Nee, das ist ein Song von Nick Cave, ne?
Ja. Oh, das ist ja widerlich.
Nee, also, es ist auch ein Song von den White Stripes, aber es gibt auch einen Künstler, der heißt Little Ghost, aber ich bin mir nicht sicher, mit 10 monatlichen Hörern.
Das kann sein. Monatlich ist sehr wenig, ne?
Aber das ist so ein Singer-Songwriter, so ein Bärtiger.
Nee.
Nee, ist eine Frau. Ach, verdammt,
Ich muss ganz schnell abbrechen, weil gleich ist Geburtstag. Also nicht meiner, aber ich muss gleich jemandem zum Geburtstag gratulieren.
Ja,
dann musst du uns die allerletzte Frage noch beantworten.
Ja.
Du darfst es mit einem Wort.
Ja.
Was würde der junge 15-jährige Brezel von Brezel 2024 denken? In einem Wort.
Ach, das ist ja grauenhaft.
Danke
fürs Gespräch.
Nein.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ey, Brezel, tausend Dank.
Vielen Dank.
Danke euch beiden. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.